Hallo und herzlich willkommen zu Folge 134 von Happy Bootstrapping. Die heutige Folge, die ist wirklich super interessant für alle Indie-Hacker und Solo-Founderinnen. Und zwar habe ich mit dem Andreas Mühe von IWE Mayhem gesprochen. Der Andreas baut nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern 8 SaaS-Produkte als Solo-Founder. Und deshalb trägt die Folge auch den Titel zwischen AppSumo Erfolg und Support-Wahnsinn, denn genau darüber haben wir gesprochen. Er verkauft relativ viel mittlerweile über AppSumo, da haben wir drüber gesprochen. One-Time-Payments versus Subscription, was ist das Schwierige daran? Was sind seine erfolgreichsten Produkte? Unter anderem macht er den Formularbilder Deftform. Ich habe ihn über Anniston kennengelernt, das ist so eine Knowledge-Base. Er baut aber noch sehr viel mehr, wie zum Beispiel die App-Releases oder TinyDub. Und ja, Andreas hat als Agenturinhaber angefangen mit der Selbstständigkeit und dann nach und nach angefangen, SaaS-Produkte zu bauen, die seine Probleme lösen. Und darüber sprechen wir im Podcast. Warum gibt es eigentlich 8 und nicht nur 1, auf die er sich konzentriert? Wie macht er Marketing? Warum nutzt er AppSumo? Und was sind die tollen Dinge und die schlechten Dinge an AppSumo? Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und wie man vor allem ja 8 Tools supported, betreibt und weiterentwickelt. Wie immer freue ich mich über Feedback zur Folge oder Vorschläge für neue Gäste an hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular auf happy-bootstrapping.de. Da könnt ihr auch den Newsletter abonnieren. Da gibt es immer ein paar Tage später eine Zusammenfassung der Folge. Und ansonsten läuft auch noch aktiv die Umfrage zu der Bootstrapping-Community. Dafür findest du den Link auch in den Shownotes, wie auch alle Links zu den 8 Tools von Andreas und viel mehr. Der Andreas hat auch einen Gutscheincode dabei für Deftform. Den gibt es natürlich am Ende der Folge. Und jetzt ganz viel Spaß mit Andreas und mir. Guten Morgen, Andreas, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, guten Morgen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Wir haben ja schon ein, zwei Sachen zusammen gemacht, aber erzähl doch mal für die Hörer, die dich nicht kennen, wo kommst du her und was machst du?
Ja, genau. Ich komme ursprünglich aus dem Harz, bin gelernter Mediengestalter und aktuell habe ich 2 Firmen und also eine Firma ist in Auflösung, in einer Firma hat jetzt also ein paar Sachen übernommen und versuche halt mit eigenen SaaS-Produkten so ein bisschen Fuß zu fassen, Geld zu machen, weniger Kundenaufträge zu machen und genau, also hauptsächlich SaaS-Produkte zu prüfen. Das ist gerade mein Fokus.
Und wie heißt die Firma, die übrig bleibt?
Die Firma, die übrig bleibt, heißt IWE Mayhem. Das hat sich halt der Name hat sich so ergeben. Die Firma, die ich davor hatte, die hieß Stellar Projects. Ja, genau, das ist gerade mein Stand.
Okay, das interessiert mich später, warum du das auflöst und das zusammenführst. Also das bedeutet, so du machst Agenturgeschäft und versuchst aktuell die Umsätze in SaaS-Umsätze umzuwandeln, sodass du nicht mehr ja, Kundenaufträge machst und dich mit den Anforderungen rumschlägst, sondern eigene Produkte baust, richtig?
Genau, weniger. Also nicht mehr keine Kundenprojekte, sondern einfach weniger Kundenprojekte. Also ein bisschen Abwechslung okay. ist mir auch noch wichtig. Und wenn man halt die ganze Zeit an seinen eigenen Dingern sitzt, ist zwar schön und gut, aber so hin und wieder mal einfach nur eine kleine Webseite online stellen, ne? Also sowas, also das würde mir wahrscheinlich auf lange Sicht würde mir das fehlen. Und deshalb hin und wieder sowas wahrscheinlich ganz okay.
Du bist ja jetzt schon ein Sonderfall, deswegen tauchen wir in den Produktdetail jetzt nicht in ein Produkt ein und nicht in 2, sondern ich muss mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir stellen die dann nachher auch alle vor, es macht wahrscheinlich jetzt keinen Sinn. Und das interessiert mich auf jeden Fall, aber kannst du mal erzählen, seit wann du das machst und wann du angefangen hast, SaaS-Produkte zu bauen? Also gab es schon immer die Agentur, hast du dann noch als Angestellter mal gearbeitet und daraus sich dann die Selbstständigkeit entwickelt oder bist du gleich nach der Ausbildung selbstständig geworden?
Also richtig angefangen hat 2018 oder 19. Da habe ich immer nebenbei so ein paar Sachen gemacht. War ich angestellt tatsächlich in einer Agentur in Hamburg und ja, da habe ich so kleine Nebenprojekte immer mal angenommen. Und das Stellar Project, dieses Freelancing habe ich davor schon jahrelang gemacht. Also immer so Kleinigkeiten von Bekannten auch was gemacht, auch Visitenkarten gestaltet. Also gar nicht Webkram, sondern auch ein bisschen Print zwischendurch. Und genau, das hat sich dann irgendwann im Agenturleben, war mir dann irgendwann, weiß ich nicht, ich hatte irgendwie keine Lust mehr darauf. Und ich hatte diesen Drang, was eines zu machen. Und habe dann Ende 2019 habe ich mir dann überlegt, ich möchte mich wirklich Vollzeit selbstständig machen. Und Genau, das habe ich dann auch gemacht. Und seit Januar 2020 hatte ich dann die Startup Projects UG mit einem Mitarbeiter der Firma, wo ich auch gearbeitet habe damals. Er war auch noch angestellt und ich war noch angestellt zu dem Punkt. Und wir wollten es auch zusammen so ein bisschen nebenbei machen. Also er wollte es nebenbei machen und ich wollte es halt auch gut machen. Genau. Und dadurch ist dann die UG entstanden. Das Lustige ist, ich glaube, 3-4 Monate später haben die Geschäftsführer der Firma, wo ich angestellt war und wo der andere angestellt ist immer noch, haben es ein bisschen mitbekommen. Also wir waren auf Webseite, da haben wir sein Bild gesehen, weil ich das da gepostet hatte oder hingestellt hatte als Co-Founder. Und da haben sie so gefragt, ihr, was ist denn das? Was macht denn ihr da? So, ne? Dann haben sie uns halt eingeladen, haben ein bisschen drüber gequatscht und die sind dann tatsächlich auch als Gesellschaft mit eingestiegen an dem Punkt. Weil es heißt, okay, wir haben manchmal ein bisschen zu viel zu tun, könnten dir was abgeben, aber wäre schön, wenn wir dann auch die Beteiligung mit hätten. Da sind sie dann im März, April, irgendwie sowas 2020 mit als Gesellschafter eingestiegen. Ja.
Und ist dann aber nicht gut gegangen. Also muss man nicht vorher fragen, wenn man eh angestellt ist und in so einem ähnlichen Feld was Neues macht, dann brauchst du ja so eine Art Nebenbeschäftigungsgenehmigung oder habt ihr es einfach so gemacht erstmal?
Also ich habe es einfach so gemacht, möchte ich sagen. Ich hatte das besprochen vorher, dass ich ein bisschen nebenbei was mache. Aber nicht, dass ich mich wirklich selbstständig mache und sozusagen eine Konkurrenzfirma gründe. Also ich habe es nie als wirklich Konkurrenz gesehen, weil wir sind halt schon recht, recht groß, recht bekannt in Hamburg, die Firma. Und ich habe mir nie als Konkurrenz gesehen. Also es ist einfach, dafür war ich auch viel zu klein dafür. Genau, und wie gesagt, dann sind sie 2020 eingestiegen und dann haben sie sehr viel so Sachen rübergegeben, ne? Kleinere Aufträge, Typo 3 Updates, Abibapo.
Genau. Und wie ging es dann weiter? Also kurze Frage noch zwischendurch. Die zwei Namen, Stellar Projects und Ivy Mayhem. Wie bist du auf die gekommen?
Stellar Projects tatsächlich schon seitdem ich irgendwie angefangen habe, Webentwicklung zu machen für andere. Also es ist, anfangs war es mit stellarprojects.com. Die habe ich schon sehr früh registriert. Und irgendwann war es halt, bin ich umgeschnitten auf die DE und dann hat es einfach so ergeben, dass ich die Firma aber auch nenne. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen damals gekommen bin. Weiß ich nicht mehr, ehrlich zu sein. Ist schon sehr lange her. Ich weiß bloß, dass ich den Namen Stellar halt damals sehr schön fand. Wahrscheinlich hat sich das irgendwie dadurch ergeben, dass ich Stellar Projects genannt habe.
Und Ivy Mayhem? Was jetzt übrig bleibt?
Ivy Mayhem ist das gleiche Thema. Ich finde den Namen Ivy schön. Meine Tochter ist auch Ivy. Und das hat sich jetzt tatsächlich Zufall, dass die Firma so ähnlich heißt, auch mit dem zweiten. Also Tochter heißt Ivy Megan und die Firma heißt Ivy Mayhem. Aber das ist auch tatsächlich Zufall. Denn ich finde den Namen Ivy schön. Und dieses Mayhem ist halt so ein krasses Gegenteil zu dem Sound, sag ich mal, für dieses Ivy. Das ist irgendwie so zart, ne, vom Hören her, finde ich. Und dieses Mayhem ist halt dieses Chaos. Also komplett Gegenteil. Das fand ich irgendwie, weiß nicht, fand ich irgendwie gut für einen Firmennamen. Dieses Gemischte. Und ich war damals beim Chiropraktiker. Der kommt damals aus Brooklyn irgendwo, der spricht halt mehr Englisch. So, ne? Da habe ich ihn mal gefragt, wie der Name auf ihn klingt. Und er fand ihn dann cool. Okay, das, wenn ein Amerikaner sagt, dass der Name cool klingt, dann
machen wir es so.
Dann habe ich einen guten Namen gewählt. Und seitdem, genau. Und dann habe ich die Firma 2020 mit meinem Bruder gegründet. Damals war es eine OHG. Und genau, er hatte einen Shop, oder hat er immer noch, einen Futterbutze. Und bei so einem Shop sind Tiernahrung. Und da ist halt sehr viel Buchungen. Ne, so wirklich sehr, sehr viel. Und im Kontrast zu meinen Sachen sind wenig Buchungen, weil man wirklich irgendwie hunderte Buchungen im Monat, oder noch mehr. Und aus Buchhaltungssicht haben wir total unterschiedliche Produkte gehabt. So, ne? Er hatte wirklich dieses ganz viele und ich habe dieses ganz wenige. Und ja, irgendwann haben wir dann entschieden, dass die Produkte thematisch nicht in eine Firma passen. Und dann haben wir die Firma 2023 haben uns entschieden, uns zu trennen. Ne? Also alles fein, also wir haben uns nicht gestritten oder sowas, alles gut. Aber wir haben halt einfach entschieden, dass es tatsächlich nicht mehr zusammenpasst mit den beiden Firmen. Oder mit den Projekten in den Firmen, so gesagt. Und er hat dann eine eigene Firma gegründet und ich habe die die GmbH gegründet dann, LMM GmbH.
Okay.
Genau. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich keine 12 Firmen brauche. Weil ich hätte, wie gesagt, die UG war immer Kundenprojekte und die GmbH, das waren so meine Dinger. So, und ja, natürlich doppelt Steuerberater bezahlt, doppelt Jahresabschlüsse und weiß ich nicht. Für meinen Kopf war es eine gute Trennung. So von der Sache her, ne? Zwei Firmen, einer macht das, einer macht das. Aber im Endeffekt war es in beiden Firmen zu wenig, um das zu rechtfertigen, zwei Firmen zu haben. So, für mich. Und deshalb habe ich glaube, 2 Jahre, weiß ich gar nicht mehr, habe ich entschieden, dass ich einfach die UG aufgebe und die ganzen Kundenprojekte halt auch in die IBM GmbH ziehe.
Okay. Aktuell gibt es noch beides. Ich habe hier gesehen,
aktuell gibt es noch beides, genau. Ah. Die UG ist aber tatsächlich, waren die drei Gesellschaften, die noch drin sind, die waren jetzt letzte Woche beim Notar. Das heißt, die sind jetzt sozusagen raus. Und genau, das ist dieses Jahr noch, läuft die Firma halt nichts. Und nächstes Jahr ist dieses Sperrjahr. Und danach ist er halt, also passiert gar nichts mehr, kein Geld rein, kein Geld raus. Die liegt einfach.
Ja. Aber da hast du das ja so gemacht, dass du die SaaS-Produkte in der anderen Firma hattest. Das war ja damals dann ja trotzdem Gutes zu trennen, sonst hätten deine Co-Founder jetzt quasi Anteile gehabt oder eine Gesellschaft da auch an dein SaaS-Produkt.
Genau. Ja, ja, wäre jetzt nicht schlimm gewesen, sage ich mal. Die haben mir wirklich sehr viel Sachen rübergeschoben und hätte ich die mir damals nicht gehabt, ich wäre, weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass meine Selbstständigkeit so lange gut gegangen wäre.
Okay.
Hätte ich die nicht gehabt, also da bin ich wirklich sehr dankbar. Es wäre nicht so schlimm gewesen, wenn jetzt auf die Rechte in welchen Produkten mit hätten, oh, hätte mich nicht gestört. Wie gesagt, die haben mir schon sehr viel geholfen.
Kurze Werbung. Bei WeManage ist deine Applikation in guten Händen. Wir kümmern uns nachhaltig um den 24x7 Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Anwendung oder deines hochfrequentierten Blogs. Ein paar Beispiele gefällig. Für die Sneakersuchmaschine everysize.com betreiben wir die gesamte Infrastruktur und haben zum Beispiel einen Cloud-Exit gemacht, der 80% der AWS-Kosten einspart. Für die weltweit tätige Fotobox-Vermietung gru.com betreiben wir sämtliche Cloud- und Logistik-Server. Weitere Kunden: fcbinsight.de, eine sehr hochfrequentierte FC Bayern-Community. Obwohl ich Dortmund-Fan bin, vertraut der Vieco unseren Services ebenfalls und spart im Vergleich zum vorherigen Hosting und das bei besserer Performance. Dazu betreiben wir auch Open-Source-Applikationen wie das Helpdesk-System Zamat, Matomo als Google Analytics-Alternative oder auch komplette Data-Warehouse-Systeme mit ClickHouse und Metabase. Außerdem machen wir Hochlastoptimierung beispielsweise für TV-Kampagnen und kümmern uns um deine CDN-Konfiguration. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten. Meld dich gerne einfach direkt bei mir al@we-manage.de oder über das Kontaktformular auf we-manage.de. Deine Website ist bei uns wirklich in guten Händen. Werbung Ende. Damit die Hörerinnen das einschätzen können, kannst du ein bisschen sagen, wie viele Umsätze du grob machst in der Firma mit den SaaS-Produkten? Wie verteilt sich das aktuell zwischen SaaS und Agenturgeschäft?
Agenturgeschäft habe ich gerade nur sehr viele Bestandskunden, die Wartungsverträge haben hauptsächlich. Da kommt, ja, ich sag mal, ausreichend rein für eine Person. Wie gesagt, ich habe ja in beiden Firmen keine Angestellte und für mich reicht's aus, so gesagt. Und in der GmbH mit meinen SaaS-Produkten, da ist hauptsächlich, wie gesagt, hauptsächlich ist es über AppSumo, sprich, das schwankt jetzt sehr stark. Keine Ahnung, in der Jahreszeit, glaube ich, wo die Leute halt kauffreudiger sind, ist wirklich ein Unterschied zwischen 4.000, 5.000 Dollar im Monat. Also siehst du wirklich diese Peaks, Kurve.
Ja.
Ja. Und gerade ist das Sommerloch, das ist anscheinend weltweit so, weil die meisten kaufen halt, die sind irgendwo in anderen Ländern. Man merkt tatsächlich, das Sommerloch ist weltweit. Und ich will jetzt keine Summen nennen. Ich komme zurecht. Könnte mehr sein, logischerweise, aber es geht bergauf. Also ich merke schon, dass es halt immer mehr wird. Und deshalb, das pusht mich dann halt auch so. Und ich merke, die Kunden hinterlassen gute Bewertungen. Ich nehme immer mehr Geld ein mit den eigenen Produkten. Also es geht langsam in die Richtung, wo ich hin möchte.
Ja, okay, verstehe. Also tauchen wir später noch ein bisschen tiefer ein. Wie läuft es so ab? Also du hast jetzt schon ein bisschen angeteasert, aber wir kommen da nochmal drauf. Auf der Webseite hast du, glaube ich, du hast jetzt erzählt, du machst es alleine alles, aber arbeitest du dann trotzdem mit Freelancern zusammen? Weil ich glaube, auf der einen Webseite ist obviously so ein Team vorgestellt, damit man das von außen richtig beurteilen kann.
Also auf der Startup Project Seite ist ein Team tatsächlich. ist kein Team. Einer ist ein Bruder, wenn was ist, er hat ja da damals ein bisschen Marketing gemacht tatsächlich. Also aber keine Festangestellten. Die andere ist meine Frau, die macht halt wieder Design, aber jetzt nicht für meine Produkte, sondern für Kundenprojekte hauptsächlich, wenn mal was ist. Das macht sie dann auch nebenbei. Und die andere Person auf Dings, das ist die Frau von meinem Bruder. eigentlich ist es...
Familienbande sozusagen.
Genau. Aber das ist einfach nur, dass die Agentur, doof klingt, eine größer aussieht, oder?
Ja.
Die Personen sind zusammen da, also die ist ja nicht so, dass sie nicht da sind, wenn irgendwas ist, wenn ich sie brauche.
Ja.
Die sind aber nicht angestellt.
Okay, verstehe.
Da habe ich ja noch zwei Freelancer, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite. Einer für Typo 3, einer für Laravel. Aber die kennen ich da halt nicht. Aber die sind auch mit dem Boot, wenn ich mal Hilfe brauche, Unterstützung brauche.
Wie ging's los mit den SaaS-Projekten? Also, wann hast du gemerkt, dass du weniger Agenturgeschäft machen willst, so. Du musst ja das irgendwann mal strategisch festgelegt haben für dich selber. Entstand es aus einem eigenen Need für ein Tool? Hast du einen Kunde gehabt, der sowas wollte und du hast gemerkt, hey, da könnte ich ja auch ein SaaS draus machen? Oder was hat dich dazu inspiriert dazu?
Gute Frage. Das inspiriert, also damals, das erste Projekt war tatsächlich, es war kein SaaS, es sollte eine Community werden. Das hieß Friendships Me. Meine Freundin damals, meine Frau jetzt, die hat das halt gestaltet und wir sind halt, ja, wir wollten irgendeine Community aufbauen für Paare, so, ne? Also nichts, ich sag mal, nichts Sexuelles, so von dem her, sondern einfach nur eine Community wo sich Paare irgendwie austauschen können, irgendwie Bilder posten und Community halt irgendwie. Und das, wie gesagt, meine Frau hat das Design gemacht, die hat die Entwicklung gemacht und das hat, ich glaube, 2017 haben wir dann angefangen, würde ich sagen. Und ja, da ging es irgendwann live und haben sich auch ein paar Menschen angemeldet. Aber irgendwann haben sich halt Leute gedacht, ach, ich poste mal ein Penisfoto. Und an dem Punkt, ich hatte halt die Mittel, das zu löschen, so, ne? Ich war halt super Admin, konnte das halt löschen in dem Fall. Aber es wurden immer mehr von solchen Beiträgen und Fotos und Usern, wo ich mir dachte, alter Schwede, was ist denn das da, ja? Und irgendwann habe ich ja festgestellt, okay, für so ein Produkt brauchst du einfach irgendwelche Moderatoren, die da konstant dran sitzen und das überwachen, was die Leute da posten. Und das schaffe ich einfach nicht alleine. Und dann ist das Ding auch mal eingestellt, weil das wurde mir nicht so viel. Und auch gesagt, ein bisschen zu doof. Und also, dass man so einen Idioten, das ist ja immer so, die Idioten, die da irgendwie Sachen posten und Bilder und denke, nee, was willst du hier nicht haben? Und du kannst dich konstant überwachen als eine Person. Und wie gesagt, das Ding hat irgendwie, keine Ahnung, 20 Dollar mal eingenommen an dem Punkt. Und dann dachte ich, stellst du ein. Es bringt jetzt eh nichts mehr. Genau. Und dann habe ich es halt eingestellt und dann ging das nächste Projekt los. Weil ich so ein bisschen zum Glück geleckt habe, eigenen Sachen zu machen und hat mir Spaß gemacht tatsächlich. Und da kam halt wahrscheinlich dieser Funke auf, überhaupt. Dieses, wie was eigenes machen, das wäre schon ganz cool.
Genau. Wie gesagt, okay, also ist keinem amerikanischen Bootstrapper gefolgt, der sowas gemacht hat, sondern du bist da selber drauf gekommen und hast dann kam es eine zum anderen sozusagen.
Genau, der Wunsch war irgendwann da, was eigenes zu machen und damit Geld zu verdienen.
Mit welchem ging es dann los?
Los ging es tatsächlich mit einem, richtig los ging es mit Aniston. Das ist eine Knowledge Base Plattform, kannst halt Knowledge Bases erstellen. Davor gab es ein Produkt, das hieß iGacha, das habe ich schon eingestellt wieder. Und Aniston entstand eigentlich in Version, in der Beta-Version zur Friendships Meets Hive, weil ich eine Art Hilfecenter brauchte. Da kamen viele Fragen auf, die sich wiederholt haben, die kamen per E-Mail rein. Und wenn du irgendwie 3-4 Mal Tag die gleiche Frage beantwortest, dann hast du keinen Bock mehr. Dann willst du halt irgendwas haben, wo die Frage steht und beantwortet es so ganz pauschal. Und da entstand halt so die Version 1.0 von Aniston. Da dachte ich irgendwann, ja, könnte man vielleicht abkapseln, eigentlich die was machen. Zu der Zeit gab es halt schon ein paar große Anbieter aus Amerika für Help Center, aber die waren mir viel zu teuer und viel zu überladen für das, was ich brauchte oder haben wollte. So, und genau, dann habe ich halt Anniston, ich glaube September 2020, live gestellt. Genau, also ich hatte halt 2020 habe ich mich generell selbstständig gemacht, hatte halt dementsprechend ein bisschen mehr Zeit auf meiner Seite privat und konnte dann Anniston ein bisschen in den Fokus schieben, neben den Kundenprojekten, die ich damals hatte. Und genau, das Anniston ist jetzt tatsächlich das Älteste, was noch live ist und was auch noch okay Geld einbringt.
Okay, und jetzt gibt's noch 6 andere Tools. Ich weiß nicht, wie man jetzt vorgehen soll. Das ist ungewöhnlich, wie du merkst. Und normalerweise tauche ich immer relativ tief in ein Produkt ein. Mhm. Bei Anniston, also ich verlinke auf jeden Fall auch alle Produkte in den Shownotes, aber ihr könnt es dann auch auf der Ivy Mayhem ist das ja, glaube ich, auch verlinkt dann. Mhm. Und ja, Anniston wird sozusagen, da hast du auf der Landingpage einfach zu bedienende Wiki-Software, die du gerne nutzen wirst. Also du hast jetzt erzählt, es ist aus dem eigenen Need entstanden. Dann weiß nicht, wie man in der Reihenfolge vorging. Was kam dann danach? Also es gibt ja Releases. Das schon danach?
Nee, nach Anniston kam Imprivy. Imprivy ist dieses, kannst Geheimnisse sicher teilen. Du kannst einen Einmal-Link erstellen und per E-Mail schicken oder wie auch immer.
Wenn ich ein Passwort mit dem Kunde teilen will zum Beispiel, oder?
Genau, generell Zugangsdaten für irgendwas. Also jetzt nicht bloß unbedingt einmal Passwort, kannst du auch mehrfach öffnen lassen, kannst einstellen, wie oft das geöffnet werden kann. Ein Datum definieren, wenn es gelöscht werden soll, mit Passwortschützen, also wie bei Puff. Genau. Das ist im Oktober 21 live gegangen. Danach kam Feature Shift. Das ist im Februar 22 live gegangen, also gar nicht so spät dahinter. Feature Shift ist, da kannst du, eine Art Feedback Board erstellen, so wo Leute halt einstellen können, welche Features sie möchten, ob es ein Bug Report, ob sie ein Bug gefunden haben oder kannst du, je nachdem, welche Kategorien du stellst, kannst du halt das auch upvoten lassen. Also jemand ich hätte gerne das Feature, Leute können es upvoten, können kommentieren, solche Sachen. Also ein Backend dazu als Admin zum Verwalten und genau, eine Roadmap dazu und ein Changelog.
Mhm.
Genau, das ist Feature Shift. Danach kam Hyperlink, hieß es ursprünglich. Dann habe ich es umbenannt in ahref.sh. Das kam im Mai 22. Das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Produkt nur gewesen. Das habe ich mittlerweile, also es ist noch online, aber es ist nicht mehr, ich mache da keine Updates mehr.
Linkshortener oder was ist das?
Linkshortener ist das, genau.
Mhm.
Und da habe ich tatsächlich eine Meldung von Hetzner bekommen, dass über den Server irgendwas malicious passiert und so, keine Ahnung, ne? Und jetzt haben wir festgestellt, dass Leute, die den Shortlink irgendwelchen auf Pornoseite verlinken oder auf irgendwelche russischen Seiten und sowas. Und dadurch hat die Webseite gemeldet worden und diese Domain, diese go.arf.sh, ist halt blacklisted aktuell. Und das ist auch wieder so ein Thema, ich habe keine Lust, mich mit sowas umzuärgern. Und das Ding hat nicht wirklich viel Geld gebracht. Und wie gesagt, ich habe es jetzt nicht komplett eingestellt. Es ist noch da für die Leute, die es damals gekauft haben. Könnt es auch nutzen, ich lasse es auch noch online. Aber es ist noch nicht mehr bearbeitet. Liegt einfach da. Genau, danach gab es im März 23, das hieß new-dev, also die Domain war new.dev tatsächlich. Das war auch eigentlich ein eigenes Produkt, was ich für mich nur gebaut hatte, aber irgendwann gedacht, ja, mach's doch mal ein kleines SaaS-Produkt raus, vielleicht hat jemand Bedarf an sowas. Und da ging es darum, dass du, also wenn ich zum Beispiel für die Agentur, die mir mal aufgeregt wird, halt die Betreibung gemacht habe zum Beispiel und dann kundenprojekt.new.dev. So, ne, dass der Kunde den kriegt, hier, guck mal ein Update an, alles okay, können wir es aufschieben. Das ist dann halt diese Domain hat, diese new.dev. So, und ich weiß nicht, das war wirklich ein sehr Produkt, was ich halt brauchte oder haben wollte.
Ja.
Aber es braucht nicht eigentlich viel andere. Deshalb habe ich es halt auch einmal eingestellt und die Domain war auch, das war halt eine premium.dev-Domain. Und so eine kurze, die ich glaube, die 900 Dollar kostet im Jahr.
Keine günstige.
Nee, die habe ich 2 Jahre laufen lassen und bei weitem nicht das Geld eingenommen, was ich für die Mail bezahlt habe. Und ich habe es einfach eingestellt, weil ich brauche das nicht mehr so für dieses Ding. Ich habe dann eine wirtneu.de. Ne? Das ist gleich ein bisschen Deutsch.
Ja.
Es ist kein SaaS-Produkt, aber für meinen Fall für mich das ist, ne? Ich nutze es halt selber, mache dann den Kundenprojektname pump.neu.de für den gleichen Zweck. Wie gesagt, ich habe gemerkt, andere brauchen es anscheinend nicht so. Ich brauchte es damals, ich wollte es damals haben, weil ich es schöner fand, eine leichte Domain zu haben. Genau, danach kam Releases. Das kam im September 23. Releases ist eigentlich nur, Anführungszeichen, eine Changelog-Software. Entstand daraus, weil sehr viele Leute bei Feature Shift nachgefragt haben, hey, wir wollen eigentlich bloß das Changelog nutzen, wie können wir das einstellen? Ich sage, ja, gibt es keine Option für. Das Kernprodukt von Feature Shift ist halt diese Feature-Sammlung und das Upvoting. Und da ich meine Produkte halt generell sehr minimalistisch halten will, von Optionen, die da sind, und weil ich bin da halt der Einzige, der das maintaint und zum Laufen halten muss, und deshalb habe ich gedacht, okay, ich baue jetzt keine Optionen ein, die jetzt irgendwelche anderen kleineren Wünsche erfüllt, sondern ich baue einfach ein eigenes Changelog-Produkt, die einfach nur das macht. So, ne? So Changelog-Software.
Genau. Kann ich meine Changes eintragen, oder ist es dann auch verbunden mit Releases? Und dann hast du hier oben in deiner App einen Button mit, hier gibt's neue Features, klick drauf.
Genau, kannst du halt eine Website einbinden. Das öffnet dann halt so ein Side-Panel auf der Webseite zum Beispiel. Also, die man es halt kennt, so, ne? Wenn bei was Neues ist, hast du diesen kleinen roten Punkt, kannst du dann haben. Und wenn du draufklickst, ist es dann ganz gelesen markiert und hast dann diese letzten zehn Einträge aus dem Changelog. Und dann hast du den Link zur eigentlichen Webseite, changelog.domain.de, was auch immer, wie man es halt anlegt. Genau. Und im März 2024 kam der DevForm. DevForm ist ein Formbuilder. Den brauchte ich selber. Also brauche ich das falsche Wort, aber ich habe damals Reform.app genutzt, und ich hatte tatsächlich, weiß ich nicht, so auf Jahr gesehen, vielleicht fünfmal in Anfangsfall, dass ich so eine Form brauchte. Für irgendwas, für Umfragen oder was auch immer. Und ich persönlich habe meine Erfindung nicht eingesehen. Ich weiß gar nicht, was sie kostet damals, aber es war für mich so für fünf Umfragen musste ich jeden Monat dieses Geld aufbringen. Es war nicht viel tatsächlich, ne? Aber es war für mich so. Und weiß ich nicht, wie man es halt so, wenn es halt so macht als Entwickler, man baut es
halt. Baust es halt kurz selber.
Genau. So stand dann DevForm. Und DevForm ist tatsächlich mein beliebtestes Produkt bisher.
Okay.
Also sowohl geldmäßig, umsatzmäßig, als auch Bewertungen ist DevForm das Neueste, was live ist, und das Populärste. Also da kommt so viel positives Feedback rein, und das ist, weiß ich nicht, also das macht richtig Spaß, daran zu arbeiten tatsächlich.
Das nutzt du auch selber sozusagen für Landingpage-Formulare, um Kundenfeedback abzuholen, oder was sind so die Use Cases?
Genau, also viele nutzen es als Kontaktformular auf der Webseite. Das habe ich bei der Allgemeinen-Seite habe ich das manchmal auch gemacht. Das ist einfach, entweder du brauchst jetzt ein eigenes Formular, machst das ganze Kram ringsherum, musst E-Mail versenden, berücksichtigen, oder fügst halt ein einzelner Snippet ein und hast es halt ratzfatz gemacht. Und das machen tatsächlich sehr viele, auch das Forum embedden in ihre Webseite und Thema erledigt, so, ne? Du kannst es halt überall hinschicken lassen, per Webhook, abfragen, Google Sheets befüllen. Also das ist ein Produkt, das wirklich von vielen, also ich kriege das Feedback tatsächlich, dass es von vielen sehr geschätzt ist, dass es halt sehr minimalistisch ist, dass es vielen gefällt, dass es einfach nicht überladen ist mit irgendwelchen Features. Das ist wirklich nicht, das ist wirklich das Produkt, wo ich darauf hinaus wollte. Damals, ne? Also wirklich sehr positives Feedback, bringt gutes Geld ein, Leute mögen es, ich mag es auch, ich habe Spaß dran zu arbeiten. Das ist ein SaaS-Projekt, wie ich es mir vorstelle, tatsächlich.
Und da gibt's noch zwei, die sind unter Upcoming genannt, aber ich habe gesehen, da gibt's schon eine Landingpage und auch ein Pricing, und man kann sich auch schon anmelden. Das Tiny Dub und UserTally, sind die auch schon produktiv, oder sind die noch so im Stealth-Mode und deswegen stehen die unter Upcoming auf der Website?
Ja und nein. Also UserTally hatte ich angefangen. UserTally soll ein kleines CRM werden. Brauche ich halt auch tatsächlich für die ganzen User, die ich dann halt von den Produkten reinkriege. Ich nutze es tatsächlich auch schon seit einem Jahr ungefähr. Also es ist schon so weit, dass ich es selber nutzen kann. Aber es ist noch nicht bereit für andere sozusagen zu nutzen.
Und ich kann mich noch nicht anmelden. Ich suche auch uns her.
Genau. Es ist eine schnelle Landingpage entstanden.
Okay.
Um schon mal so ein bisschen vorzufühlen, sage ich mal. Dass es halt nicht von heute auf morgen etwas komplett Neues ist, sondern die Seite gibt es schon ein bisschen länger und irgendwann kann man sie halt registrieren.
Okay.
Und zwischendurch hatte ich diesen Bedarf an einem Support-Widget. Ne? Mhm. Das halt irgendwo in der Ecke sitzt und Wörter dann anschreiben kann. Und ich hatte seitdem ich Support-Widgets irgendwo eingebunden habe, habe ich immer crisp.chat verwendet.
Ja.
Jetzt in Frankreich. Und hat auch seinen Zweck erfüllt. Aber irgendwann gingen Nachrichten verloren. Oder Leute haben geschrieben, dass sie meine Antwort nicht bekommen haben. Und ich dachte mir so, ja, okay, dann habe ich halt einen Screenshot geschickt, hier, ich habe dir geantwortet. Ne, also, weiß ich nicht. Komisch gelaufen. Also, das ist ein, zwei Mal passiert, dachte ich mir, okay, vielleicht kann ich Software-Bug. Aber irgendwann ist es mehr geworden. Und die Nachrichten sind aber nicht angekommen bei den Leuten. Auch nicht mit Spam anscheinend. Und ich habe auch keine Antworten zurückbekommen, wenn sie es über Widget geschickt hatten. Und haben mich mega genervt, weil die Leute haben sich auch beschwert, dass ich nicht antworte. Und das war dann einfach so ein, okay, na, muss ich mal was anderes suchen. Und da habe ich was anderes gesucht, das andere eingebunden. Hat auch anfangs funktioniert, aber im Endeffekt war es auch nicht das, was ich wollte, weil es ist halt über einen Chat drin.
Ja.
Und ich persönlich, ich mag nicht, wenn Leute mich voll bannern mit Nachrichten, so geführte Sätze. Und im Endeffekt musst du alles selber zusammensuchen, was sie eigentlich will, die Person.
Mhm.
Aus Erfahrung weiß ich, dass wenn du ein Kontaktformular hast, wo du als Nutzer vorsitzt und deine Gedanken zusammenfassen musst, ne, du musst jetzt erklären, was du willst, ist es halt deutlicher für mich zu verstehen, was die Person gerade will, statt, ne, also ging das zu, ich krieg jetzt 10 Nachrichten, muss selber entschlüsseln, was die Person jetzt will. Und das ist, genau, also seit den ganzen Dinger sind halt immer wie Chat-Funktionen, und das wollte ich halt nicht. Und genau, da habe ich gedacht, machst du jetzt selber so ein Ding. Ne? Und daraus entstand dann halt ein TinyDub und ist gerade noch in Arbeit tatsächlich. Also ich habe es auch schon in meinen Produkten, habe ich es schon aktiv am Laufen seit April. Und es läuft einfach so. Ne? Also es macht schon das, was es soll. Und jetzt baue ich mir darunter noch so eine kleine Ticket-Software ein. Wir sind so ziemlich bloß. Es bläht sich auf.
Ja.
Es ist nicht bloß so ein Chat-Widget, also so ein Kontakt-Widget ist, sage ich mal, sondern einfach schon so ein kleines Helpdesk, irgendwas. Ich habe da keinen Namen dafür, wie es im Endeffekt ist. Es ist kein Ticketsystem. Es ist kein Ticketsystem. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus. Also du kannst tatsächlich über eine API und über CSV und über PDF und sowas eine Sache hochladen. Ne? Dann musst du das Ding füttern mit Daten. Und das würde ich auch bei Ennis dann halt kostenlos mit einbinden. Das heißt, Leute können TinyDub wahrscheinlich kostenlos nutzen, wenn sie Ennis haben. Also ich bin nicht ganz sicher, ob ich das so mache, aber war jetzt erstmal ein Plan. Weil du kannst dann die API von Ennis erknüpfen und die Suche dann sozusagen darüber füllen lassen. Das heißt, Leute kannst das Ding auf deiner Website einbinden und hast dann halt die Suche aus deinem Knowledge Base auf der Website.
Mhm. Genau. Ist es dann integriert auch mit, keine Ahnung, mit Releases oder Feature Shift? Also integrierst du das immer gegenseitig mit den Tools, die du schon hast?
Noch nicht. Ist geplant, ist auch schon ein paar Mal angefahren worden von den Leuten. Macht auch teilweise Sinn, tatsächlich, aber es ist, gerade sind sie noch wirklich alle einzeln. Genau. Also, es wird kommen, dass ich in TinyDub zum Beispiel sehr wahrscheinlich Releases mit einbinden werde. Das liegt dann halt dann weiß nicht, entweder API-Key hinterher oder die ID von einem Changelog und hast dann diesen Changelog-Link sozusagen in deinem Widget, ne, so, dass man halt wirklich ein Kombi-Produkt hat. Aber das ist geplant, aber da weiß man nicht ganz, wie ich das dann mache. Aber ich hatte die Anfrage schon ein paar Mal, dass man die Kunden, die Projekte so ein bisschen mischt oder ein bisschen mehr verknüpft.
Ist ja auch schon ein Mehrwert, wenn du die Dinger dann verknüpfen kannst, wenn du sie schon hast. Ne? Also ich würde jetzt, ja, bevor wir so allgemein noch, also wie viele, das interessiert wahrscheinlich die Hörer, viele folgen dem Peter Levels hier, der Vorzeige-Bootstrapper, der hat, glaube ich, in seiner Twitter-Bio, kann man schön sehen, wie viel Kohle er verdient mit seinen Projekten. Aber ich glaube, es gibt auch irgendwo eine Liste mit 90, 100 Projekten, die er live gestellt hat und die es heute nicht mehr gibt. Also er produziert einfach auch wahnsinnig viel Produkte, um herauszufinden, was gut ankommt. Das sieht ja jetzt bei dir auch so aus. Wie viele hast du schon wieder eingestellt? Also wie viele sind nichts geworden? Du hast jetzt ein paar erwähnt, aber es gibt noch viele.
Genau, also Franchise Me ist eingestellt, wie gesagt. Das Agacha, was ich damals gemacht hatte, das war so Nachbarschaftshilfe-Kram. Da haben sich auch viele angemeldet, aber es lief auch ziemlich, das habe ich auch eingestellt. Hyperlink ARF ist eingestellt. New.dev ist eingestellt.
Da hast du eine gute Hit-Ratio da eigentlich, wenn jetzt vier hast du eingestellt, acht gibt's aktuell.
Eins, zwei, oder vier, fünf. Drei, vier habe ich eingestellt, genau.
Ja.
Okay. Aber die, wie seitdem alle gleich festgestellt ist. Also entweder waren es halt Produkte, wo ich einfach nicht wusste, was wir machen sollen. Das Feature Friendship Me zum Beispiel, das war einfach so ein, ne, also entweder man stellt Leute ein, die das moderieren, oder völlig dumm, das war einfach nicht da. Das hat sich für mich einfach nicht gelohnt. Und die anderen Produkte, die haben halt auch, da gab es Anmeldungen, sehr wenig Anmeldungen und hab die Leute da.
Ja, da hörst du mit auf.
Genau. Und im Endeffekt müssen sie auch alle gewartet werden und wenn über jedes Produkt hat so seinen eigenen Server dahinter, sind es unnötige Kosten. Und ich dachte, okay, kannst du dir auch sparen.
Ja. Die Produkte haben ja, viele haben ein Free-Tier, manche haben es glaube ich nicht. Manche haben Monthly Payment plus One-Time Payment, manche haben nur One-Time Payment. Wie entscheidest du, was für Preise du da wählst und ob es ein SaaS ist, One-Time Payment oder eine Kombination? Also wie funktioniert die Preisfindung?
Gute Frage. Also im Endeffekt möchte ich sagen, experimentiere ich noch ein bisschen den Preis. Ich habe noch nicht das perfekte Modell gefunden für mich. Ich habe halt ich hatte damals angefangen mit Subscription, Standard, ganz normal. Und bin dann einfach gedacht, okay, würdest du jetzt das Subscription bezahlen wollen für dieses Produkt? Weiß ich nicht. Dann habe ich gedacht, okay, versuchst du mal One-Time-Payment. Ne? War in Amerika gerade so ein Thema, ist gerade wahrscheinlich wieder. Ich habe das gesehen bei die Tailwind CSS. Ne? Also, die geht's ja, das ist ja auch groß, wenn du so willst, dieses Hauptprodukt, was wir da haben, dieses Add-on, was ich nicht weiß, gerade, da heißt es, glaube ich, Pro oder sowas, weiß ich gar nicht, Plus. Dass du die Templates hast, das halt wie 200 Dollar kostet, alles einmal Payments. Und ich dachte, okay, versuch's einfach auch mal. Und das erste, was ich gemacht habe, war bei einem Privy, glaube ich. Das war ursprünglich Subscription-Business. Und das habe ich umgestellt auf One-Time-Payment. Einfach zu gucken, ob's Unterschied macht, ob Leute mehr gewillt sind, einfach einmal zu zahlen, das zu nutzen oder also einfach ausprobieren. Und das zieht sich tatsächlich immer noch durch in den Projekten, das Ausprobieren. Ich habe noch nicht das Business Model gefunden, wo ich sage, das ist es für mich. Deshalb bei DevForm zum Beispiel haben wir jetzt letzte Woche, also ursprünglich DevForm war, du hast Prepaid, sprich du kannst 5 Forms kaufen. Damals für 3 Euro pro Form, das heißt 15 Euro für 5 Forms. Oder du kaufst es einmal für 189 Euro. Das hatte ich halt die Seit Launch. Und seit letzter Woche gibt es halt nochmal zusätzlich dazu eine Subscription für 25 Euro, habe ich jetzt mal gemacht. Und das wollte ich alles drin. So. Und mir wurde jetzt ein paar Mal gesagt, dass es eigentlich viel zu günstig ist im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Aber ich will es wieder erstmal beobachten, was dabei rumkommt. Und das ist halt immer dieses Thema, wie teuer setzt du dein Produkt an? So. Natürlich weiß es nicht. Das siehst du irgendwo. Es ist auch Produkte, die es schon gibt und machst dann ungefähr das gleiche Pricing. Irgendwie muss dann doch ein bisschen günstiger sein, weil du bietest in dem Punkt halt ein bisschen weniger an und ja, wie gesagt, eigentlich ist immer noch experimentieren. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren und ich experimentiere eigentlich immer noch, was Preise betrifft. Wie gesagt, wir wollten ein paar Mal gesagt, dass das grundlegend irgendwie alles zu günstig ist, weil von den Sachen, es sind halt, alle Produkte haben halt diese Teamfunktionalität drin, aber es unbegrenzt Teammitglieder. Die meisten Produkte
haben. Du sagst immer Enterprise, please contact me, sozusagen. Das ist bei dir in dem One-Time-Payment drin.
Genau. Ne? Und die meisten haben halt irgendwie, entweder du zahlst für pro Nutzer oder, keine Ahnung, du zahlst das und das, hast dann 10 Nutzer, du zahlst das und das, hast dann 15 Nutzer zur Verfügung. So, ne? Und bei dem ist so, du hast so viele Nutzer, wie du hast, für den Preis. Und das dachte ich, das ist für mich halt so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich denke, okay, das ist vielleicht überzeugend, gerade für kleinere Firmen. Wie gesagt, experimentiere ich tatsächlich noch. Und deshalb habe ich jetzt dieses Subscription eingeführt bei DevForm. Weil, wie gesagt, das ist halt das Produkt, wo ich am meisten Besucher habe, wo meisten Umsätze sind. Die meisten Umsätze kommen halt über AppSumo noch.
Okay.
Genau, das ist halt Das hat er dann. Da hatte ich auch ein bisschen experimentiert, Anführungszeichen experimentiert. Ich habe Devform letztes Jahr von Neptuno runtergenommen. Einfach zu gucken, okay, das ist jetzt recht populär geworden. Auf Facebook haben irgendwie Leute Gruppen erstellt und sowas und so. Aber es kam nicht das darum, was ich gehofft hatte. Ich habe dann in dem Punkt halt Werbung geschaltet, Google, Meta, was man halt so macht. Aber es ist leider weniger berühmt gekommen als über AppSumo. Mhm. Deshalb habe ich dann wieder AppSumo gelistet.
Wie funktioniert es auf AppSumo? Jetzt hast du es erwähnt, dann, dass man das mal versteht. Ich dachte immer, das ist immer so 30, 60, 90 Tage nur drauf und dann fliegt sowieso automatisch runter.
Also mittlerweile musst du es mindestens 90 Tage drauf haben.
Okay.
Das ist das Minimum mittlerweile. Und ja, also AppSumo macht halt Werbung für das Produkt sozusagen. Ne? Wenn du merkst, okay, da ist Bedarf, dann machen die wirklich aktiv Google-Werbung tatsächlich auch. Preisungsprodukt halt in, die haben eine riesen Community, ist unglaublich.
Ja.
Und das merkst du auch tatsächlich, als ich es relistet habe. Das war im Februar. Alleine durch Devform hatte ich $10,000, alleine durch Devform auf AppSumo $10,000 Einmalkäufe. Weil die es dann gepusht haben. Also die sehen mal, okay, beim ersten Mal hat es halt war positives Feedback, hat viele Leute gekauft. Und zweiten Mal haben sie ein bisschen mehr gepusht. Und wie gesagt, das hätte ich mit Werbung nicht hinbekommen. Weil die haben halt so eine riesen Reichweite und genau. Und AppSumo ist, die nehmen sich halt recht viel vom Umsatz.
30% oder wie viel nehmen die sich?
Sehr schön.
Okay.
In dem Fall, also wenn du ein Produkt hast, das einmal Kauf ist, setzen sie initial bei 70% an, was mega viel ist. Du kannst natürlich auch ein bisschen reden mit denen. Also bei der Form ist es 60%, also kriegen 60% des Umsatzes. Mhm. Wenn du überlegst, wenn das Produkt ist dann jetzt, ich weiß gar nicht, $45, $49 auf AppSumo, was ich dann an einem Kauf verdiene. So, es ist halt wirklich nicht viel. So. Und deshalb, aber die Menge macht es in dem Fall. Und da ist AppSumo halt, wenn die irgendwie einen Hebel umlegen, dann siehst du wirklich, dass die Verkaufs nach oben gehen. Und dann nehme ich es halt auch im Kauf, dass die halt recht viele Provisionen gibt. Weil die Werbung, die ich dafür einspare, in dem Fall, ja, kann man argumentieren, ob das gut oder was schlecht ist, aber.
Ist es deine normale Lifetime-Version? Also du hast ja bei Devform kostet die Lifetime 189, wenn ich es bei dir kaufe. Und die hat Unlimited Forms, Unlimited Responses, Custom Domain, Unlimited Team Mem. Also ist ja alles dabei sozusagen, Custom CSS und so Sachen. Ist es die gleiche Version, die du dann auf AppSumo für $49 anbietest?
Genau, ist exakt das gleiche.
Das heißt, schreiben die dir das vor, dass du das auch dann so rabattieren musst? Also
nicht direkt. Also ich schreibe mir jetzt nicht direkt vor, aber die haben jetzt so einen Richtwert, wo sie halt Produkte hinsetzen, preismäßig. Mhm. Ne? Und du kannst auf AppSumo kannst du verschiedene Tiers sozusagen. Ne? So,
ja.
Bietet das und das an, aber da AppSumo halt nur, der Leftform nur dieses eine Lifetime-Ding hat, ne? Von Features-mäßig, gibt es halt nur dieses eine Tier. Das kostet dem halt jetzt, ich glaube, $49. Und das würde ich
also. Davon gibst du 60% ab, sozusagen.
Davon gibst du 60% ab, genau.
Aber dann hast du dann bei den $10,000, die du bekommen hast, da ging dann schon was, sozusagen.
Genau.
Sind schon ein paar Installationen verkauft worden.
Genau. Das ist wirklich das, was ich dann gemacht habe. Sprich, AppSumo hat ordentlich mehr gemacht.
Ja.
Genau. Und das ist, wie gesagt, also, gerade habe ich Aniston in Privy, Feature Shift und Devform habe ich noch auf AppSumo. Und da kommt halt jeden Monat Geld rein. So, das ist, wie gesagt, das Produkt, was am wenigsten Umsatz macht, das aktuell Feature Shift. Und was am meisten Umsatz macht, das aktuell Devform.
Okay.
Und, ja, also Feature Shift, ich hatte damals Releases auch drin, aber Releases hat sich nicht so viel verkauft und das wurde dann durch AppSumo runtergenommen und gesagt, hier, kommt sich gut.
Dann nehmen die das von sich aus runter.
Ja, okay. Genau, weil es für die einfach anscheinend keinen Sinn macht, dann so ein Produkt zu haben.
Und die Auszahlung kriegst du von AppSumo dann einmal im Monat?
Genau, die haben irgendwie so einen Anbieter, Tiponi oder sowas, keine Ahnung. Genau, einmal im Monat, zum fünften meistens, gibt's dann, also die stellen dann sozusagen, wie Lemon Squeezy auch oder Paddle, die stellen dann eine Rechnung in eigenem Namen an sich selbst. Mhm. Und ich krieg dann die Rechnung so zuschickt und, ja, gibt es dann eine Steuerberater weiter.
Ich habe das so bei AppSumo-Käufen häufig so gehabt. Also ich habe auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe übrigens Devform auch da gekauft. Dann muss ich aber noch benutzen. Deswegen ist jetzt meine erste Frage, wie viele kaufen das denn und lösen es nie ein? Du musst ja dann den Code redeemen, dich anmelden. Und also Und bleiben die dann auch wirklich beim Produkt hängen? Oder für mich ist das AppSumo ist so eine FOMO-Plattform. Ne? Irgendwas ist im Angebot, dann kaufst du es dir, egal ob du es nutzt oder nicht. Ist es so?
Bei vielen so, ja. Tatsächlich so der Fall, das haben auch, das hat auch der AppSumo-Support so als gerade geschrieben. Die Leute kaufen es, nutzen es halt nicht. Sondern es einfach teilweise haben, weil es gerade günstig ist. Also tatsächlich, das gibt der AppSumo-Support auch so zu tun, dass es wirklich so ist. Ich habe es jetzt speziell nicht selber, also bei einem Kunden habe ich es nicht rausgefunden, aber nicht selber irgendwie ein Tracking laufen, so, ne? Code angelöst, wie oft hast du es mit, sowas habe ich tatsächlich gar nicht drin. Aber ich habe bei einem, der hat mich, weiß ich, vor ein paar Wochen das erste Mal angeschrieben und habe ich in den Daten mal geguckt, seit wann der ein Konto hat. So, ne? Und da habe ich festgestellt, okay, das war jetzt bei, ich glaube bei Aniston war das, der hat jetzt das Produkt vor, weiß ich nicht, von einem Jahr oder sowas gekauft, hat es registriert von einem Jahr und hat es das erste Mal nur benutzt. Vor ein paar Wochen. Und das lag einfach da. Und ich kann mir sehr stark vorstellen, das ist nicht Einzelfall, das sind einfach recht viele Macher, schätze ich mal. Aber wie gesagt, ich kann trotzdem sehen, dass das Produkt an sich genutzt wird. Das heißt jetzt nicht, die registrieren sich alle und nutzen sie nie, aber es sind Devform und Aniston, also das Produkt wird wirklich aktiv sehr viel genutzt. Also die Mehrheit nutzt es, die es kaufen.
Mich wundert jetzt ja fast, dass du noch keinen AppSumo nachgebaut hast.
Der Gedanke war schon da. Ja. Ich denke aber schon da, aber ich glaube, das ist zu viel Arbeit, wenn es ringsherum und die Produkte finden. Ich kriege tatsächlich regelmäßig selber E-Mails von Alternativprodukten, die das auch probieren, wo sagen, hier, stell dein Produkt rein, erste HBA kostet dich nichts oder sowas, ne? Und wie die so, ich mir so, oh, das hättest du sein können. Oh, zum Glück hast du es nicht gemacht, ne? Aber das ist wirklich nervige Arbeit, glaube ich, und da habe ich gar keinen Bock drauf.
Also, bei AppSumo ist ja auch so, da ist immer ein Video dabei. Erstellen die das dann für dein Tool, um das vorzustellen?
Ich glaube, wenn ein Video dabei ist, machen die das, ja. Du kannst natürlich auch ein eigenes Video hochladen, wenn es gut ist. Also ja, im Grunde kannst du ja dein Produkt selber einstellen. Wir machen meistens auch so ein paar Feinheiten, weil sie schreiben, wir wissen, was unsere Käufer halt bevorzugen. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich das Produkt eingestellt habe, ich habe so gemacht, weil ich denke, wie ich gut fände. So, Bild, ein bisschen Text. Und man sagt, ja, wir machen noch ein paar Änderungen. Weil wir gesagt, wir wissen ja, was unsere Kunden mögen. Und dann habe ich die Änderungen gesehen, dachte so, Gottes Willen, steht da keiner durch. Das ist wirklich ein großes Bild. Dann irgendwie ein Satz dazwischen, da wieder ein großes Bild. Weißt du, der Text ging irgendwie total unter. Zwischen irgendwie nichts sagen und Bildern, weil es waren keine Screenshots aus der App, sondern es waren mit Grafiken. Ne, so mit irgendwelchen Illustrationen und sowas. Also die hat irgendwie gar nichts ausgesagt und die Sätze gingen so verloren und weiß ich nicht. Also ich sage, ja, okay, macht wie ihr denkt. Ihr seht es ja am besten, was konvertiert. Und ja, aber man ist grundsätzlich erstmal frei in der Einstellung. Ich glaube, wenn ich jetzt ändern würde, würden es auch so lassen, wie ich es dann ändere, aber
Hast du ja bei, gibt's bei allen Produkten einen Free-Tier oder teilweise gibt's, glaube ich, eine Free-Trial. Wie schaffst du es, die Kunden zu konvertieren? Also hast du da dann auch eine E-Mail-Automation, die versucht, zum Produkt zu überzeugen, pro Produkt, dass die Leute dann eben in die Paid-Version hochgehen? Oder ist das was du aktuell noch gar nicht so machst und die Leute, ist das halt für dich ein Self-Service-Produkt sozusagen, ne? Die Frage geht auch ein bisschen in die Richtung, ein Free-Tier macht ja auch vielleicht Aufwände, weil das sind ja meistens die, die dann komische Support-Tickets stellen, mit denen du Arbeit hast, ohne dass du was verdienst. Also wie funktioniert das für dich?
Ja, also Free-Tier ist halt, ich weiß nicht, da werde ich halt, wenn ich neue Produkte mache, dann werde ich wahrscheinlich so ein Free-Tier dann rausgehen und dann wirklich bloß eine Trial machen für x Teile, weil im Endeffekt hast du halt so viele Anmeldungen und du weißt einfach, dass du hast unnötig Datenbankeinträge, mal ganz doof gesagt, ne? Die liegen da einfach und du weißt nicht, nutzen die das jetzt überhaupt? Und natürlich könntest du dich auch mal anschreiben. Aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eine Einstellungssache, aber ich bin nicht so der Freund von
Push-Marketing.
Ja. Ich weiß nicht, das ist nicht so mal. Wenn ich sehe, dass ich habe das schon ein paar Mal gemacht, E-Mails rausgeschickt, also eine Art hier, 25% Rabatt auf das Produkt. Und wenn ich dann persönlich die Abmeldungen sehe, ne, und die Gründe, was die Leute sagen, und weiß ich nicht, irgendwie stört mich das, dass ich die Person meine, die Leute nervt. So, was so hier, kauf ein Produkt, los, komm es jetzt. Weiß ich nicht, irgendwie, das ist ein Teil die falsche Handlungsweise als so Plus zur Marketing, das weiß ich das, aber ich weiß nicht, irgendwie stört mich das, dass ich die Person bin, die das macht, die das sieht, immer so gesagt, ne? Und da war die Überlegung, dass ich wirklich in meiner Stelle ja aktiv nur Marketing macht, damit ich gar nicht sehe, was da rumkommt von Abmeldungen. Und die sind aktiv sehen, dass Leute schreiben, so von mir, lass mich in Ruhe, wenn ich es von dir wissen mache, im Prinzip.
Ja.
Und, also nicht, aber im Endeffekt müsste ich sowas mehr machen, das ist mir bewusst. Wahrscheinlich gibt's dann auch ein paar mehr Bezahl-User, aber ich weiß nicht, ich hab's zweimal gemacht und ich war mal irgendwie jedes Mal unangenehm auf Submit zu klicken und das an tausend Leute zu schicken, wo ich dann weiß, okay, so ein paar Dutzend melden sich ab, weil sie genervt sind von der E-Mail, die ich gerade schicke.
Also ich glaube, da muss man sich ein dickes Fell aufbauen und dann konvertierst du ein paar und ein paar verlierst du und das ist, glaube ich, ganz normal. Also wäre jetzt auch wieder eine Idee für ein Produkt, dass du sozusagen diese E-Mail-Strecke einmal machst und überall in deinen Tools benutzt mit. Was ich immer cool finde, ich hatte jetzt eine Gästin hier im Podcast, die Medea, die macht so Gain Kitchen, heißt es. Also die Folge kommt jetzt vor deinen raus. Ich verlinke dir auf jeden Fall. Die schreibt in ihrem Newsletter auch persönliche Challenges dazu. So, also, was weiß ich, jetzt hat sie im Newsletter irgendwas mit einem Wasserschaden in der Produktion oder sowas gehabt, ne?
Ja.
Und das ist kein reiner Produkt-Newsletter, sondern du bist ein bisschen näher dran an der Gründerin. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass du so einen Einblick bekommst in die Tools, ne? Und dann kannst du ja jetzt auch, wenn sich jemand für Deftform anmeldet, dem die anderen Sachen vorstellen. Also, das fände ich jetzt schon, glaube ich, cool, aber man braucht halt das dicke Fell, mit dem Feedback umzugehen, wenn man in der Öffentlichkeit ist, ne? Es ist wie wenn du einen Podcast machst, da gibt's dann auch Leute, die ranten und da muss man einfach drüber stehen. Und es gibt dann aber auch wieder ganz viele, die begeistert sind und das wiegt es dann auch 10-mal auf immer, wenn da so ein Stinkstiefel kommt und irgendwo, ja, rumrantet.
Ja, ist überall, ja. Nee, das
mit den
Produkten untereinander verlinken, das habe ich jetzt schon gemacht. Und das ist wirklich die Produkte untereinander halt so ein bisschen vermarktet werden. Das heißt, oben auf den Landingpages habe ich so ein, irgendwas bei Google kennt, diese Apps-Icon, da verlinke ich halt die Produkte, die aktuell sind. Da siehst du, in den Analytics von mir sehe ich auch tatsächlich, dass da Anmeldungen kommen von sich jemand bei Releases registriert, weil er von Deftform gekommen ist, zum Beispiel. Das sehe ich einfach. Mhm. Also das bringt schon was, aber diese E-Mail-Workshop habe ich bisher noch nicht aktiv verfolgt. Ich habe es, wie gesagt, ein paar Mal im Newsletter rausgeschickt und gesagt, hier, guck mal, auch neues Produkt. Rabatt auf irgendwas, was auch immer. Und wie gesagt, mir war es dann irgendwie zu doof immer.
Verstehe ich auch. Baust lieber neues Tool, wie jetzt ein bisschen Marketing für die du schon hast, zu machen. Das ist wahrscheinlich brauchst du da jemanden, der sich, oder könntest du ja jemanden holen, der das macht und es mal ausprobiert. Also nur so als Idee. Was mich interessieren würde, ich habe den Newsletter von dem Simon Heuberg, den kennst du ja vielleicht auch, der baut auch so eine mit Founder-Stack, so eine Art Bundle von verschiedenen SaaS-Tools. Kann ich bei dir auch ein Bundle kaufen? Gibt's das schon? Wäre das nicht eine Idee, dass du sagst, hey, du kaufst hier mit einem One-Time-Payment, das irgendwie, keine Ahnung, 999 Euro, kriegst du alle Tools von mir und alle, die es in Zukunft gibt?
Der Gedanke war schon mal da, aber jetzt nicht als Sammelpreis, sondern als Subscription tatsächlich. Hatte ich bei den Produkten so ein Banner, wenn du einfach warst.
Ja.
Also hier, kurze Umfrage. Ich glaube, $59 hatte ich jetzt gerade vorgeschlagen. Wie findest du den Preis $59? Hast Zugriff auf Produkt XYZ und sowas. Und viele haben halt geschrieben, finden sie gut. Viele haben geschrieben, finden sie schlecht. Es war durchwachsen tatsächlich. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach mal, was ich das hier noch mache, weiß nicht so ganz. Aber es ist jetzt nichts Aktuelles, was ich plane.
Aber wenn du jetzt diese Absumo-Code-Einlösen-Geschichte hast, dann kannst du doch das One-Time-Payment anbieten. Also weißt du, für einen höheren Preis. Ich verstehe, dass du die Subscription machen willst, aber ich glaube auch ganz viele, und der Simon hat es auch in einem von seinen Videos mal gemacht, die Leute kaufen es halt, damit sie es haben. Aber die Einlösungen sind wie im Fitnessstudio. Das hat er in einem Video auch gesagt und trotzdem macht er es weiter und hat es auch den Preis erhöht. Also das ist schon interessant, glaube ich. Ist halt die Frage, ob du das willst, weil du hast dann natürlich Geld, aber du hast nicht Kunden, die das Produkt nutzen und im Grunde geht es da vielleicht ja auch darum.
Ja, beides hätte man irgendwie natürlich gerne. Also wir sind ein Produkt haben, was die Leute nutzen, aber wir jetzt halt auch Geld machen. Aber meistens möchte ich halt auf lange Sicht von diesen One-Time-Payment-Dingern weg. Ich möchte auf lange Sicht auch von der Summe weg, logischerweise, weil es ist einfach nichts Tragbares. Wie am Anfang gesagt, es schwankt halt mega und du hast nichts, du weißt nicht, was du nächsten Monat an Einnahmen hast von der Summe.
Ja.
Und das ist, weiß nicht, das falsch über falsche Wort vielleicht, aber es belastet so ein bisschen. Ne? Wenn du,
ja, verstehe. Du musst immer wieder den Sale machen, sozusagen. Ja, genau. Ja, verstehe ich schon.
Du musst halt wirklich, du weißt nicht, was du kriegst. Und du weißt nicht, wie viel Sales du machen musst. Du weißt nicht, musst jetzt diesen Monat ein bisschen mehr Freelancing machen, weil AppSumo bringt diesen Monat echt so viel. Und das ist eher schwierig. Ne? Und davon bin ich entdeckt, dass ich weiß, okay, so ein Abo kannst du dich auch kündigen. Aber so ein Abo ist im Normalfall halbwegs konstanter als AppSumo einmal Gold.
Ja.
Und
okay.
Das auf lange Sicht möchte ich halt, wie gesagt, dahin, glaube ich, auch das Vernünftige für so ein Produkt, um nach außen hin und generell erwachsen zu sein, würde ich behaupten.
Ja.
Genau, da liegt mein Fokus gerade bei Aniston und Deftform.
Okay. Wie sieht dein Technologie-Stack generell aus? Du hast das Tailwind schon angesprochen, du hast auch Laravel Typo 3 angesprochen, dass die hast du bei jedem SaaS den gleichen Tech-Stack und hast du ein eigenes Boilerplate mittlerweile, was du dann immer verwendest?
Boilerplate habe ich nicht. Tech-Stack ist mittlerweile für eine gleich. Genau, ich habe damals angefangen mit, also ganz früh habe ich angefangen mit PHP-BB. Das war so ein Bulletin Board Forum Software. Das war noch Zeiten, also richtig im Core
umwelt
und Sachen, Sachen bearbeitet ist. Dann hat es angefangen mit PHP und 2016, 2017. Als Frenchies mir losging, langsam mit dem, ne, die Idee war da, wir brauchen es auch, da wollte ich es halt auch wieder mit PHP BB machen. Ich habe auch angefangen und, aber ich bin mit Jahren auch ein bisschen rausgekommen. Wo ich war nicht mehr so meins und damals hat der Geschäftsführer von der Firma, wo ich angestellt war, mir Laravel empfohlen. Und das war bald so Laravel 5, ich glaube Laravel 5 Zeit war es. Und da bin ich ein bisschen mit Laravel beschäftigt. Und das, ja, war, also vorher muss ich ganz sagen, ich habe vorher mich ein bisschen mit Cake PHP beschäftigt. Das war auch ein PHP Framework. Vielleicht zu Laravel war es halt kompliziert. Von Laravel bin ich irgendwie direkt reingekommen. Alles gut verständlich gewesen, sehr gut dokumentiert. Und dann bin ich an Laravel hängen geblieben. Und hatte dann, seit Frenchies Me, seitdem ich live war, mit Laravel gebaut. Damals aber noch kein Tailwind. Tailwind ist, Tailwind kam bei mir persönlich später erst. Ich brauchte sehr lange, überzeugt zu werden für Tailwind. Ich habe noch Standard CSS verwendet, oder SCSS und dann compiled mit CodeKit. Und irgendwann hatte ich gedacht, probier's einfach mal Tailwind. Irgendwie von allen Seiten hörst du mir Gutes, probier's einfach mal. Dann habe ich es probiert und ich habe es am Anfang überhaupt nicht gemocht. Ne, und weiß nicht. Und dachte, nee. So bin ich wieder zu meinem normalen rübergegangen. Und warum auch immer bin ich wieder angefangen mit Tailwind irgendwann. Und dann hat es immer Klick gemacht. Ne? Und dann, ab dem Punkt, wo es Klick gemacht hat, habe ich gedacht, oh, da machst du nie wieder was anderes. Das ist voll geil. Und genau, seitdem ist halt Laravel Tailwind für JavaScript-Sachen bin ich ja mit jQuery groß geworden. Mit jQuery mache ich mittlerweile auch sehr, 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 sehr wenig. Und das ist dann abgelöst worden. Entweder mache ich mal Vanilla JavaScript oder Alpine. Oder auch viel mit Livewire, das nimmt ja auch schon sehr viel Arbeit ab, sage ich mal. Und das, also generell dieses Laravel-Welt, die ist halt sehr, sehr gut bedient mit Tools. Und ich glaube, wenn man da einmal Fuß gefasst hat, ist es sehr schwierig, was anderes zu wollen, weil es ist alles sehr verständlich, macht alles Spaß, um zu arbeiten. Genau, aber
ein eigenes Boilerplate hast du jetzt nicht gebaut, weil du hast ja jetzt immer die gleichen Komponenten irgendwie, was du wahrscheinlich nutzen tust für, was weiß ich, Anbindung von Zahlungsdienstleistern, Teamfunktionen, was weiß ich, Zwei-Faktor-Authentifizierung und solche Sachen?
Nee, das ist sowas nicht. Also es ist wirklich, also generell mit Zahlungen, die letzten Produkte hatten alle Lemons-Risi drin. Und Lemons-Risi ist irgendwie für mich denkbar einfach einzubinden. Das habe ich in 5 Minuten noch nicht eingebunden, weil es einfach, ist einfach sehr einfach. Und mit Team, wenn es das gleiche ist, mache ich es meistens oder auf Copy-Paste. Ne? Ich spiele mir irgendwie 2, 3 Dateien. Produkt A und Produkt B rein, passt es dann so ein, dass es halt passt in dem Produkt. Und dann ist gut. Aber ich habe jetzt keine Vorlage, die ich einfach jedes Mal nutze. Wo ich nehme das, was ich schon habe, passt es aber jetzt in dem Fall nochmal so ein bisschen an. Aber es ist jetzt nicht ein ganzes Boilerplate für so ein Projekt, sondern wo ich das einzelne Komponenten, die ich hin und wieder verwende, wenn es Sinn macht.
Und die Frage der Fragen, wie hilft dir Cursor-Code, Claude, Windsurf, beim Coden, also bist du da mittlerweile drin, dass du hast ja jetzt auch selber wahrscheinlich ein paar Repositories, wo die AI sich gut was abschauen kann für andere Produkte. Bist du da drin oder wie nutzt du das in deinem täglichen Workflow?
Wenig. Also AI tatsächlich wenig. Ich habe mir wurde Cursor empfohlen, auch von der Person, die mir darüber empfohlen hat damals. Und es ist nicht meins gewesen. Also ich habe mir Zeit genommen dafür, so probiert. Aber wenn ich schreibe und mir dann irgendwie richtig fetter Batzen an Code vorgeschlagen wird nebenbei, schmeißt mich so aus dem Flow raus, weil, weißt du, das ist wahrscheinlich eine persönliche Sache, wenn man Code schreibt, aber mich hat es mega gestört, dass plötzlich so ein Batzen, ja, fremder Code eigentlich vorgeschlagen wird, den ich erstmal filtern muss, gucken, macht das, was ich möchte, ist das alles richtig, funktioniert, weiß ich nicht so. Und ja, ich hatte Cursor für eine Woche genutzt oder sowas und jedes Mal hat's mich gestört. Ich bin nicht reingekommen, dass ein riesen Batzen Code vorgeschlagen wurde. Mittlerweile ist es wahrscheinlich besser geworden, keine Ahnung, aber ich bin dann bei VS Code hängen geblieben, aber mit Copilot. Und das ist mittlerweile eigentlich, da komme ich, glaube ich, gut zurecht. Also ich sage dann wirklich aktiv, wenn ich irgendwas brauche oder ich feststecke, aber die meisten Code schreibe ich tatsächlich immer noch selber.
Okay.
Ja, also ich bin nicht so der
Vibe-Coder.
Ja, das ist nicht so. Also ich weiß nicht, ob ich dafür, das klingt jetzt doof, zu alt bin. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das ist, weißt du, ich will ja nicht dieser Grumpy sein und sagen, ja, nicht doof, will ich auch nicht, aber für mich, weiß ich nicht, ich möchte den Code irgendwie selber schreiben, zum größten Teil. Ich will wissen, wie mein Code funktioniert, ich will wissen, wenn ich weiß, dass irgendwo ist ein Bug, zum Beispiel ein Bug-Dokument, ich will sofort wissen, wo ich das geschrieben habe und wie ich das geschrieben habe. Weißt du, das ist, wenn es irgendein AI schreibt, ist es, also zu dem, was, wie ich es kennengelernt habe, ist es halt, ja, Anführungszeichen fremder Code. Der anders geschrieben ist, als ich ihn schreiben würde. Ich verstehe ihn, aber er ist anders geschrieben, als ich ihn schreiben würde und deshalb brauche ich halt länger, um ihn zu verstehen. Und weiß ich nicht, das ist nicht so, da bin ich noch nicht so ganz warm mit. Aber mir ist bewusst, dass ich da noch warm werden muss die nächsten Monate und Jahre, weil es wird halt mehr und man muss dann mit der Zeit gehen. So, ist ja einfach so. Ist auch vollkommen okay. So, ne? Aber ich brauche ein bisschen länger wahrscheinlich als andere.
Okay. Ja. Marketing haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass du das so ein bisschen ausgelagert hast an Absumo, weil es nicht so richtig funktioniert hat. Was hast du da alles probiert? Also du könntest ja wahrscheinlich auch viel so SEO-Contents schreiben mit Alternative to, also Alternatives, was weiß ich, zu bei Deftform gibt es ja wahrscheinlich ein paar Formularbilder, die deutlich teurer sind mit Subscriptions. Da könntest du Landingpages bauen. Machst du sowas? Beschäftigst du dich damit? Oder ist das was, wo du jetzt nicht so hochgehängt hast aktuell?
Also ich hab angefangen mit sowas, aber nicht richtig eine schöne Übersichtsseite gemacht. Tatsächlich bei Deftform hatte ich es tatsächlich mit Typeform und mit Jotform hatte ich so ein Alternative Tool gemacht. Aber das waren wirklich bloß reine Texte. So, das war keine Tabelle, sondern die wirklich sagt, hier, das und das kann das. Weil im Endeffekt die Produkte, mit denen ich jetzt Konkurrenz mache, jetzt in dem Fall, also ich will nicht überhaupt, dass ich mit Typeform Konkurrenz mache. Will ich gar nicht, weil die sind viel zu groß und bieten viel, viel, viel mehr Sachen an und dementsprechend auch einiges teurer. Aber es ist ja dieses, es ist keine direkte Übereinstellung. Das ist einfach, ich hab einen Text hier, der für uns günstiger. Und also ich habe durch die Blume gesagt, ne? Also erfüllt für die meisten den gleichen Zweck für weniger Geld. Und genau, Hauptmarketing, sage ich mal, ist halt Werbung in dem Fall, was ich schalte. Wie gesagt, über Google, über Meta. Hätte auch LinkedIn mal geschaltet. Und
hat nicht so funktioniert wahrscheinlich, oder?
Nee, nicht. LinkedIn. Es ist alles, was man Werbung schaltet, zu meiner Seite. Du siehst, dass die Besucher reinkommen, aber es ist einfach, du merkst nicht, dass mehr Anmeldungen sind. Ne? Du bezahlst einfach bloß für Besucher, aber im Endeffekt hast du auch nichts von. Und ich habe schon, Haufen, Tausende von Euros ausgegeben für Werbung und bei weitem nicht das eingenommen. Also für mich ist Werbung schalten ist nicht mehr
nervig.
Ja, ist nervig. kann man schon so sagen, ja. Er hat nicht den Zweck erfüllt und nicht das erfüllt, was ich hoffte. Weil es ist einfach, wie gesagt, du kriegst Besucher, aber du kriegst keine Anmeldung. Und das ist irgendwie mir ist bewusst, dass ich es halt wahrscheinlich falsch angehe, weil ich mache keine Keyword-Recherche und sowas. Also da bin ich halt zu wenig Marketing-Mensch. Versuche ich langsam reinzukommen, aber das irgendwie ist das, also mir ist bewusst, dass ich es das machen muss, aber es macht mir keinen Spaß. Das ist halt dieses, ja, wie gesagt, Analyse von Sachen. Also wer ist jetzt deine Hauptzielgruppe? Mit welchen Keywords möchtest du ranken und sowas? Weiß nicht, da musst du ja eigentlich grundlegend Gedanken machen vorher, bevor du Werbung schaltest.
Ja.
Und wie ich es bisher immer gemacht habe, ist, okay, hier, weiß ich nicht, 1000 Euro im Monat, versuchen wir mal, schmeißt du mal einen großen Teich rein, wenn du es so willst, ne? Teil die falsche Herangehensweise, ist mir bewusst, aber ich habe es bisher nicht anders angegangen. Weil es einfach nicht mein Thema
also,
ist.
Also, falls irgendein Ads-Freelancer zuhört und sich bei dir melden möchte, dann einfach über den Link in den Shownotes gehen. Aber was mich jetzt überrascht, was du ja easy machen könntest, ohne aufdringlich zu sein, du könntest ja einen Ivy Mayhem Newsletter machen, sozusagen. Ne, wo ich kaufe ein Produkt bei dir und dann kriegst du in der Onboarding-Mail, hey, wir machen auch andere Produkte und hier ist der Link zum Newsletter, da kriegst du einen Einblick in unsere Arbeit und dann kannst du ja deine Produkte, deine Challenges so ein bisschen vorstellen. So machen das ja auch andere Indie-Hacker, die geben ein bisschen einen Einblick. Und kannst du dann, ja, was weiß ich, jede Woche, jede zwei Wochen, jede vier Wochen was schreiben und auch über ein bisschen so ein Cross-Marketing zwischen deinen Produkten zu machen. Weil wenn du jetzt schon jemand hast, der einen Einmalkauf bei Deftform gemacht hat, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der vielleicht auch einen Einmalkauf bei Aniston oder sowas macht. Das ist ja eigentlich genau deine Zielgruppe, die du da bespielen könntest.
Sehr wahrscheinlich, ja. Habe ich, wie gesagt, das Thema Newsletter oder das ist, wie gesagt, das ja, könnte man vielleicht mal angehen, aber es ist noch nichts, was ich, klingt das doof, aber macht mir keinen Spaß.
Ja, verstehe ich.
Und deshalb, also ich hätte liebend gerne irgendeinen Angestellten, auch nur halbtags, ich suche auch tatsächlich, auch nur halbtags, der einfach solche Sachen übernimmt.
So Content-Marketing ein bisschen macht. Also ja. Weil das ist jetzt, glaube ich, schon was, du hast 8 Produkte, verschiedene Zielgruppen, die einen kennen, kaufen wahrscheinlich was über AppSumo, die wissen nichts von den 7 anderen Produkten. Also das wäre, glaube ich, schon auf jeden Fall was du machen könntest. So, wo ich mir jetzt so denke, da hätte ich zumindest mal irgendwo, also ich sage das jetzt auch ganz ehrlich, ne, ich hatte jetzt ewig einen englischen, zum Happy Bootstrapping gibt es einen Newsletter auf Deutsch und auf Englisch. Und das Englische war eine Substack-Page und da habe ich einfach über Leute, wo im Podcast schon waren, die haben den Newsletter weiterempfohlen, obwohl ich noch keine einzige Ausgabe geschrieben habe und das sind jetzt 200 Leute abonniert. Die den Newsletter lesen und ich habe kein bisschen Werbung dafür gemacht. Das ist alles so gewachsen und als es mal irgendwann über 100 waren, habe ich mir gedacht, da komm, könntest doch mal anfangen, da auch was zu schicken und im Endeffekt ist es halt die Übersetzung von dem Deutschen und jetzt ist es bei mir jetzt keine Conversion-Absicht dahinter, aber irgendwie ist man ja auch dankbar, dass man sich die gesammelt hat und du kannst ja auf jeden Fall mal die Adressen sammeln und wenn du sagst, okay, es gibt 50 Subscriber, dann fängst du an zu schreiben, fertig, aus. Ja, würde ich, glaube ich, mal machen. Also.
Das wird mir mal so, ja. Ja, ist halt das Thema ist halt immer Zeit. Ne?
Also, ja, ja, ich verstehe es. Das ist sowieso jetzt was, wo ich mit dir drüber sprechen will. Wie, wenn man so 8 Produkte macht und man hat noch eine Agentur-Business, wie organisierst du dich da? Du hast ja, machst du montags Deftform, dienstags Aniston, mittwochs Support, donnerstags neue Produkte, freitags Agenturgeschäft. Machst du morgens so Stundenblöcke? Also, wie priorisierst du deine Zeiten zwischen den Projekten und wie organisierst du dich da?
Also, die eigene SaaS-Projekt hatte ich tatsächlich eine Zeit lang immer als Nebenprojekt angesehen. Sprich, das war wirklich neben den Kundenprojekten, wo ich wusste, okay, ich bringe ein bisschen mehr Geld ein. Das war einfach dieses, ich arbeite dran, wenn ich Zeit habe. Und meistens wirklich ab nachmittags bis später in den Abend rein, teilweise. Und jetzt, ich vor Jahren erwähnt, aber ich war halt von 2020 bis 2024 selbstständig, war dann ein Jahr angestellt und seit meiner neuen Vollzeit-Selbstständigkeit habe ich diesen Switch gemacht. Das heißt, meine Priorisierung liegt jetzt auf meinen SaaS-Produkten, weil in der Zwischenzeit hat sich da halt viel getan, wegen mein, okay, Geld an dem Punkt. Und deshalb ist es gerade der Fokus halt geswitcht. Also ich mache auch Kundenprojekte halt vormittags noch ein bisschen, aber nicht so lange und mache dann halt ab 12.1 mache ich dann meine Produkte. Ich hätte mir eine Zeit lang, wollte ich in sozusagen Cycles arbeiten, sprich irgendwie einen Monat lang an dem Produkt, einen Monat lang an dem Produkt, einen Monat lang an dem Produkt und so weiter sind, bis man halt einmal rum ist sozusagen. Hat nicht so geklappt, weil irgendwie hat man dann bei einem Produkt zwischendurch, wo man denkt, ah Mist, das müsstest du mal kurz machen. Oder irgendein Feature kam rein, wo ich mir denke, oh, das hätte ich schon mal aufgeschrieben, das machst du jetzt. So, ne, so, nicht wirklich diszipliniert an den Projekten gesessen, sondern nach Lust und Laune eigentlich, ja, mal da ein Produkt gearbeitet und mal da ein Produkt gearbeitet. Und das war einfach, hat sich jetzt irgendwie so ergeben. Und das ist, ich plane mir schon, auf eine Woche gesehen, plane ich mir allem, was ich mache. Es ist überwiegend meine SaaS-Produkte. Ich merke halt aber, dass viele der Produkte tatsächlich ein bisschen liegen bleiben. Also es braucht um einiges länger, dass die halt mal mit Update kriegen. Und wie gesagt, gerade ist halt der Form und Fokus, Changelog ist meiner Meinung nach sehr aktiv. Und ja, die anderen Produkte liegen halt so ein bisschen. Ne? Die funktionieren alle, die haben halt keine Bugs, die ich gerade fixen muss. Leute melden sich an, also es ist jetzt nichts, wo ich aktiv ran muss, aber wo ich halt wirklich weiß, gut, ich habe hier intern eine Liste mit Features und Sachen, die du noch bauen möchtest. Die sind teilweise sehr lang, die Listen.
Das dachte ich mir. Das ist eine von meiner Fragen, wie lang ist dein Backlog?
Ich kann mal kurz in den Code. Also ich nutze halt Dings für meine ganzen Sachen und ich habe bei Aniston, also ich habe ja dieses, über Feature Shift habe ich ja diese Public Board sozusagen. Und das, was ich hier intern habe, ist nochmal zusätzlich zu dem. Also bei Aniston habe ich noch 45 Sachen auf der Liste. Bei Devcom habe ich 59 Sachen auf der Liste. Im Preview 16, Releases 14, Tiny Dub habe ich jetzt 16 noch und Feature Shift 9. Und es ist, ja, es sind halt sehr viele Sachen, wenn man sich Listen so aufmacht. Es sind alles coole Features. Um ehrlich zu sein, ich bin mittlerweile so ein Punkt, wenn ich die Listen aufmache, mir wird irgendwie warm. Also negativ warm.
Ja, verstehe ich. Du arbeitest eins ab und hast zwei neue auf der Liste, du kriegst Feedback und Wünsche und dann ist es das Frustrierende und dann reicht es aber nur. Du hast jetzt angesprochen, du suchst jemanden. Also das ist ja das Schwierige, dass du das dann balancen musst. Deswegen interessiert es mich, ob es dir da anders geht wie anderen oder nicht.
Weiß ich, kann ich beurteilen. Ja. Also ich merke bloß, dass es mittlerweile, ich habe schon vorher ein bisschen gemerkt, dass es mittlerweile halt ein bisschen viel für mich wird, Kundenprojekte zu machen und auch meine eigenen Projekte aktiv zu halten. So, ja. Und ja, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht schlafen kann, ne? Aber es ist schon teilweise so, dass man geht abends mit Gedanken über ein Projekt ins Bett und nachts total wach, überlegt kurz, kann ich mal einschlafen? Und der erste Gedanke morgens ist dann auch wieder dieses Projekt. Und wenn sie das über Wochen und Monate zieht, dann schlaucht halt mega. Und wenn du dann auch die grünen Projekte hast zwischendurch und ja, also schon ist schon anstrengend teilweise. Also muss ich leider dazu sagen. Und
ja,
so ein kleiner, klingt jetzt ein bisschen doof, also ein kleiner Wunsch ist natürlich, dass irgendjemand im Eckelstund kommt und sagt, hier, ich würde gerne DevFormer kaufen für eine Summe, wo ich sage, jupp,
okay.
Kam noch niemand, nein.
Okay.
Aber ich würde es jetzt auch nicht irgendwo reinstellen und sagen, hier, ich möchte es verkaufen, weil, wie gesagt, speziell DevFormer macht mir noch Spaß, aber es ist halt trotzdem, es wird mittlerweile, die Menge macht mittlerweile eine Belastung.
Wenn ich das jetzt so, jetzt bin ich kein Unternehmensberater und kein, aber ich würde mich jetzt fast schon als Bootstrapping-Berater so langsam sehen. Macht es für dich nicht Sinn, dir jemanden zu holen, der dieses Marketing- und Growth-Thema macht? Weil offensichtlich hast du selber nicht so richtig Spaß dran, hast du gesagt, dann leidet es drunter und du hast ja jetzt schon eine Customer-Base, du bist auf Upzoom und das ist ja schon auch sehr geil eigentlich, aber kannst du dir das vorstellen? Würdest du das machen? Weil, oder willst du, dass du das alleine machst und dann ist der Kuchen in Summe halt kleiner? Das ist ja immer so die Frage, die man halt hat. Habe ich lieber ein kleineres Stück von einem viel größeren Kuchen oder habe ich den ganzen Kuchen und der ist halt ein bisschen kleiner und dafür ist aber alles meins? Also könntest du dir sowas vorstellen?
Also ja, wie gesagt, ich suche aktiv jemanden für solche Sachen, aber hauptsächlich suche ich jemanden halbtags und für mich ist halt dieses Thema Geld, logischerweise. Ja. Also ich kann jetzt nicht mit Geld um mich schmeißen. Persönlich habe ich privat mehr Ausgaben als mein Lieb sind. Und das ist einfach, dass ich brauche tatsächlich monatlich sehr viel Gehalt. So, und meine Produkte decken es noch nicht ganz ab. Leider. Aber mit dem Freelancing und den Kundensachen ist es gut abgedeckt von der Sache. Und deshalb kann ich Freelancing gerade auch nicht aufgeben, wenn es ein Kundenprojekt, das ich habe. Einen Angestellten könnte ich mir leisten, aber wie gesagt, bloß halbtags. Das, was bisher reinkam, ist halt entweder ganztags oder halbtags, wo ich mir denke, also mit Gehaltsvorstellungen, wo ich mir denke, passt nicht so ganz wie das. Und weiß nicht, also ich hätte lieb gern jemanden. Ich hätte auch schon mit einer Agentur, die nutzen auch Aniston, zusammengearbeitet. Die haben damals Cold Outreach gemacht auf LinkedIn. weiß nicht. Ich habe halt sehr viele Antworten zurückbekommen und man muss halt sehr hinterher sein. Das ist, wie gesagt, ist absolut nicht meins, mit irgendwelchen Leuten auf LinkedIn schreiben. Gar nicht. Und
ich dachte jetzt eher an jemanden, dem du keine Ahnung, den du ein Jahr auf Probe anstellst und dann sagst, okay, mit Perspektive, du kriegst irgendwie ein paar Anteile von der Firma, so über ein Investing oder so, wenn du mir hilfst, das größer zu machen. So ist ja auch was, wenn du es aus dem Kopf hast, jemand anders kümmert sich um dieses Growth- und Marketing-Thema und was weiß ich, kriegt dann über 2-3 Jahre 20% Anteile, wenn er dabei bleibt sozusagen oder sie. Und du hast aber das Thema aus dem Kopf, ist ja für dich dann auch besser, kannst an den Produkten arbeiten und das ganze Ding wird größer. Ist das was eine Möglichkeit wäre oder ist das was für dich komplett ausgeschlossen ist?
Oh, gute Frage. Also ich denke schon, dass ich da jetzt, also initial wäre ich in so nicht abgeneigt, um ehrlich zu sein. Aber dieses Thema, eine andere Person, also die Firma IBM ist für mich irgendwas sehr Persönliches, Privates, so, ne? Und da jetzt jemanden Fremdes ranzuholen, der nicht eingestellt ist, ist für mich gerade vom Kopf her schwierig.
Ja.
Ja, weiß ich nicht so ganz.
Verstehe. Also, ja. Aber vielleicht findest du auch jemand, der Bock drauf hat und der meldet sich nach dem Podcast. Das würde mich ja auch freuen. Ich verlinke auf jeden Fall die Stelle. Also,
ja, cool.
Vielleicht meldet sich ja auch ein Freelancer, wo der da helfen kann. Macht ja auch Sinn. Du kannst ja auch eine andere Geschichte machen, ne? dass du eine Art Provision machst. Je nachdem, muss ja jetzt nicht gleich eine Firmenbeteiligung sein, aber es gibt quasi eine andere Incentivierung an dem Thema Growth, nämlich über Provisionen an Verkaufserlösen oder sowas, wenn der erhöht wird. Also ist ja auch eine Möglichkeit.
Ja, gibt viele Möglichkeiten. Ja. Aber ich hab das noch nie wirklich tiefer in das Thema reingedacht. Ich suche tatsächlich jemanden, aber es kam ja nicht das, warum er sich aufteilte.
Ja.
Aber das war damals schon bei der UG so, weil da hatte ich einen Entwickler gesucht und es kam ja noch rein, aber die wurden tatsächlich mehr Gehälter, da halt damals ich mir ausgezahlt habe.
Okay, verstehe. Ja, das ist schwierig. Wir haben schon ein bisschen über deine Priorisierungsthemen und sowas gesprochen und dass du da Schwierigkeiten hast, abzuschalten. Aber was machst du denn, um abzuschalten? Also wie erholst du dich denn privat? Du hast erzählt, ist ja auch für mich immer wichtig so. Man denkt immer, man hört Geschichten. Ich habe Leute im Interview, die hustlen hier 180% durch, aber du hast auch Kind, Familie und so weiter. Und da brauchst du ja auch Zeit, sonst macht es alles ja auch gar keinen Sinn, was man tut. Wie erholst du dich privat? Wie kriegst du das hin?
Erholen.
Ja, gibt's irgendwie, hast du einen Sport, sagst du, bist, keine Ahnung, gehst Bogenschießen, Fahrradfahren, Schwimmen, irgendwas joggen, dass du halt einen Ausgleich hast?
Irgendwie gar nichts. Also ich bin eigentlich 100% zu Hause. Ich bin zu 90% am Rechner und weiß nicht, also zwischendurch, wenn meine Tochter zu Hause ist, mal ein bisschen spielen und sowas, ganz klar. Aber so richtig runterkommen, würde ich behaupten, tue ich eigentlich nicht so wirklich, weil meine Frau und meine Tochter fahren am Wochenende oft weg, machen ein paar Sachen. Ich bin halt meistens auch arbeiten dann. Und sonntags ist der einzige Tag, wo ich versuche, den Rechner auszulassen. Klappt mal so. Also, aber sonntags ist der einzige Tag, wo ich versuche, nichts zu machen. Ob das jetzt runterkommen ist, vielleicht das falsche Wort, weil jeder, der ein kleines Kind hat, weiß, dass man zu kleinen Kind nicht wirklich runterkommen kann. Das ist, ja, also wie gesagt, wenn ich abends meistens bis um halb neun sitze, dann gehe ich runter, gucke vielleicht noch eine Folge über eine Sitcom, dann gehe ich ins Bett. So, und dann geht dann der nächste Tag halt los. Also wirklich runterkommen tue ich eigentlich nicht, würde ich behaupten. Also, ja. Merkt man, also ich glaube, ich merke das auch schon.
Man muss irgendwas finden, glaube ich. Das ist, glaube ich, also die meisten, die ich jetzt hier hatte, die haben irgendwie was gefunden, wo sie mal abschalten können. Ich glaube, das ist super wichtig, weil da kriegt man auch neue Energie raus und neue Inspirationen und aber ich habe auch eine Weile gebraucht, um was zu finden. Also kann man ja offen drüber reden. Macht ja keinen Sinn, das zu verschweigen. Und aber wichtig ist, glaube ich, dass man was hat, wo man auf andere Gedanken kommt. So, hast du dann, dann erscheinst du aber auch ein ordentliches Arbeitspensum stundentechnisch zu haben. Trackst du das oder ist das was du dir lieber gar nicht anschaust?
Schon wieder war ich an. Also bei meinen Produkten ist mir jetzt ja im Endeffekt egal, was ich für Stunden reinsetze. Für Kundenprojekte habe ich halt ein Angebot laufen, was dann halt abgerechnet wird oder halt die Supportverträge. Bei einem Kunden mache ich dann auch zeitbasiert. Die haben zwar einen festen Satz im Monat, aber der eine hat so ein On-Demand, das heißt, das wird extra abgerechnet auf Stundenbasis. Die restlichen haben aber wirklich so ein festes Kontingent im Monat. Wenn sie es nutzen, dann nutzen sie es, wenn nicht, dann nicht. Wenn sie mehr nutzen, dann wird es extra berechnet, dann schmeiße ich die Thermo an. Aber wie gesagt, Kundenprojekte sind gerade sehr wenig im Vergleich zu meinen eigenen Projekten.
Hast du jetzt noch neue Sachen auf der Liste oder konzentrierst du dich erstmal auf die, wo du aktuell hast?
Erstmal die ich aktuell habe. Also ich merke wirklich, dass ich am Limit bin von den Sachen, die ich selber alleine umsetzen kann und ja supporten kann. Weil wie gesagt, jedes Produkt hat logischerweise auch Supportanfragen.
Betriebsaufwand,
ne? Und du hast Fragen auf AppSumo, die reinkommen, du hast Fragen auf per E-Mail, die reinkommen, du hast Fragen über das Support-Widget, die reinkommen. Und es ist einfach, es sind einige Tage, wo ich wirklich die ersten ein, zwei Stunden am Tag damit verbringe, E-Mails zu beantworten, einfach aus Support-Tickets heraus. Und dann es ist irgendwann um 11 oder sowas, dann habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr, was zu machen. Und dann hast du auch diesen Punkt, oh, die Frage hast du gestern erst beantwortet, okay, packst jetzt mal in deinen Headshot da rein. Und ich will jetzt nicht falsch klingen, aber du hast auch teilweise echt dumme Fragen, wo du denkst, seid ihr, was ist los mit euch? So, weißt du, und als ob die Leute sogar sich registriert haben, nichts geklickt haben und gefragt haben, wo macht man das und da? So eine Frage, weil du hast dann seid irgendwo in einem Settings-Menü und die fragen, wo sie zum Beispiel ihr Logo hochladen können. In Settings, wohin sonst? So, ne? Dann klickst du auf Settings drauf und hast oben als direkt der vierte Punkt, oben direkt hast du Logo, wo du Logo hochladen kannst. Solche dummen Fragen kommen halt, wo du denkst, klick doch, ein Klick ist das, dann siehst du direkt. Oder irgendwelche Sachen, wo man sich denkt, ja, okay, da hat jemand nicht nachgedacht. Weißt du, also es kommt wirklich sehr viel komische Sachen rein, die ich auch gerne irgendwie vom Tisch haben würde an Support sagen. Das frisst einfach für mich unnötig Zeit, die ich irgendwie in Entwicklung stecken könnte oder wollen würde.
Das könntest du ja auch outsourcen vielleicht. Oder willst du da dranbleiben am Kunde so über den Support und dann kommt halt das mit, was du gerade beschrieben hast?
Ja und nein. Also ne, ich hätte schon gerne persönlich so ein bisschen Kundenkontakt noch, weil im Endeffekt sind es meine Projekte und wenn ein Kunde mir sagt, ihr irgendein Feedback gibt für irgendwas oder irgendeine Kritik an irgendwas, will ich das persönlich auch direkt wissen und mit dem Kunden schreiben, die Vision das, ne? Vielleicht eine Lösung finden, wenn irgendwas ist, gib an den Kunden vielleicht irgendwie 20% Rabatt auf irgendwas, weil irgendwie ein Fehler war oder ne? Jetzt von meiner Seite verschuldet war, was auch immer. Das möchte ich dann irgendwie machen, weil wenn ich jetzt irgendwie das outsource an irgendjemanden, dann geht der ganz anders an der Geschichte. Ja. Ne, der ist ja vielleicht ein bisschen stumpfer, was auch vielleicht gut ist. Weil, ne, also wenn mir irgendjemand Kritik gibt, ist, also ich kann Kritik ab, aber irgendwo ist der Punkt, ich denke, ja, dann nützt ein anderes Produkt, geh weg, so, weißt du? Je nachdem, wie die Kritik
ist. Hier ist der Link zur Konkurrenz sozusagen, dann geht die Nerven.
Ja. Nee, also, mein Gedanke ist halt immer, ich weiß, dass die Leute über AppSumo kommen. Ich verdiene weniger als 50% an dem AppSumo-Verkauf. Und dann hast du halt die Möglichkeit, dass ich 3-4 Support-Tickets am Tag schreiben. Und das rechnet
sich. Das macht da keinen Sinn.
Null. Ja. Und wie gesagt, deshalb möchte ich auch ursprünglich hauptsächlich weg von den Einmalgeschichten.
Verstehe ich.
Also speziell über AppSumo. Wenn ich jetzt ein Einmalprodukt habe, das, was ich verkaufe für, also Aniston zum Beispiel, habe ich für 220, glaube ich, oder 200 Einmalverkauf. Weiß ich gar nicht. Aber da ist es okay, wenn Ende wieder ein Supporting mit reinkommt, weißt du? Aber für eine kleine Sammlung, wie die AppSumo kam, wo ich eine Frage beantwortet habe und meine Zeit einfach draufgehen und das Geld ist dann sozusagen weg von reiner Arbeitszeit. Und das ist das, was halt schlaucht.
Ja, das verstehe ich.
Und das will ich halt irgendwie loswerden. Und das ist wahrscheinlich für mich noch ein langer Weg, aber ich sehe, dass es besser wird. So, ne? Ich versuche so ein paar Sachen zu automatisieren. Ich habe meine KI hier laufen, wo ich eine Frage reinschmeiße, die mir aus einem eigenen Tool sozusagen schon eine Antwort rausgibt. Also das erleichtert mir schon so ein paar Sachen. Also da packe ich wirklich Sachen rein, die gefragt wurden, wie ich geantwortet habe. Und wenn ich dann noch eine Frage reinschmeiße, dann gibt mir das Tool halt sozusagen eine vordefinierte Antwort zurück.
Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also dass du da keinen Aufwand mehr mit hast, das ist ja völlig klar. Und das kannst du ja auch in dein Tool mit einbauen. Also.
Das möchte ich in TinyWeb mit einbauen tatsächlich. Ja. Das ist dann in dem Advanced Client drin.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen länger gequatscht. Also ist ja auch super interessant, mal das zu haben und diese Schwierigkeiten auch zu haben, wenn man die ganzen Kontext-Switche hat zwischen verschiedenen Produkten. Ich glaube, also wäre ich dich, würde ich echt das mit dem Newsletter probieren, mit diesem, zumindest mal die Adressen sammeln, dass du siehst, ob es funktioniert, und dann kannst du so ein bisschen Cross-Selling machen und ein bisschen einen Einblick geben in das, was du tust. Und ich glaube, das hilft einfach brutal. Und ansonsten, ja, Hut ab auf jeden Fall vor dem, was du da machst. Es ist echt, glaube ich, nicht einfach. Du könntest ja auch hergehen und dich einfach nur auf eins konzentrieren, aber das scheint dir auch nicht zu liegen. Macht ja auch immer Spaß, wenn man ein bisschen was anderes macht, verstehe ich ja auch. Und man muss auch herausfinden, was am Markt ankommt. Und das ist jetzt auch eine ehrliche Geschichte gewesen, dass eben nicht alles funktioniert, was man macht.
Ja, das gehört dazu, leider.
Ja.
Also, natürlich das Idealste, ne, wenn man ein Produkt baut, was halt direkt das erste Produkt ist, direkt fruchtet. Und, ja. Aber ich glaube, das gibt es nicht so oft.
Ja.
Oder du musst halt ein mega Marketing-Team da haben und wirklich ein krass cooles Produkt.
Ja. Aber, vielen Dank. Wer Ideen hat, meldet sich gern bei dir. Link zu LinkedIn und Kontaktpage ist auf jeden Fall in den Shownotes und aber auch zu Absumo auf jeden Fall. Und dann kann man sich da auch mal umschauen. Und dann dir vielen, vielen Dank fürs Teilen und weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Und dir auch, genau.
Und schönes Wochenende.
Ja, wünsche ich dir auf.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 134 von Happy Bootstrapping. Ist ein bisschen länger geworden, aber bei 8 SaaS-Tools, naja, da gibt es halt einige Themen, wie ihr gehört habt. Schickt mir gerne Feedback zur Folge oder Fragen auch an Andreas an hallo@happy-bootstrapping.de. Ansonsten hatte Andreas einen 30% Gutscheincode dabei, und zwar für Deftform, den Formularbinder. Der Gutscheincode lautet Happy Bootstrapping, alles zusammen und groß geschrieben, und er gilt sowohl für Lifetime als auch für das Complete-Abo. Und beim Abo wird der, ja, so lange wie das Abo besteht, einfach angewendet. Lasst doch gerne ein Like da, ein Abo für die Folge. Teilt sie gerne weiter mit Interessierten in dem Bereich. Und gibt noch viele andere Folgen. Hier jetzt aus dem Bereich SaaS hatte ich jetzt zuletzt beispielsweise Boring.tax in Folge 133, ist die Folge von letzter Woche. Oder davor 130 mit Everhome, da geht es mehr um Hardware. Aber sicherlich auch interessant, die Folge 125 mit iAlert, einem Alerting-Tool, der Chatbot Venny für E-Commerce in Folge 124. Und es gibt noch ganz viele andere coole SaaS-Folgen in der Vergangenheit. Würde mich aber auch freuen, wenn du jetzt diese Folge weiterempfiehlst oder in Zukunft dabei bist. Falls dir der Podcast zu lang ist, gerne einfach den Newsletter abonnieren. Und das war's jetzt auch wirklich. In der nächsten Woche spreche ich mit dem Patrick Inzinger von appointmed.com. Die beste Praxissoftware auf dem Markt, steht auf der Webseite, eine Praxissoftware für Physiotherapeutinnen, Logopädinnen und Psychotherapeutinnen und noch ganz viel mehr. Super interessantes Thema, und das gibt's dann nächste Woche, Folge 135. Bis dahin, ciao, ciao.